Hey Leute, das ist The Definition, der Podcast für Hip-Hop-Gourmets. Mein Name ist Marius, Samo ist auch am Start. Let's go! Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei 2001 von Dr. Dre. Wie letzte Woche schon gesagt, es hat nicht mal ansatzweise ausgereicht, anderthalb Stunden über dieses Thema, dieses Album zu sprechen, weil es einfach viel zu krass war. Samo, hast du denn immer noch Bock, hier weiter über 2001 zu quatschen?
Ja, ich habe immer noch Bock und ich habe noch reichlich zu erzählen. Das muss man echt festhalten, also Ich glaube oder ich vermute mal ganz stark, dass das bei vielen anderen Alben die Informationslage wesentlich dünner ist als bei diesem Album. Wenn man halt anfängt, sich reinzulesen, dann hat man so viel zu sagen und mitzuteilen und Dinge, die einem im Kopf rumschwirren. Also es war vielleicht ein bisschen unrealistisch, hier mit einer Episode zu planen, aber jetzt haben wir ja einfach mal kurzerhand eine Doppelfolge draus gemacht und ich glaube, das wird dem Album auch gerecht.
Definitiv. Für die letzte Folge nicht gehört haben, würde ich jetzt tatsächlich machen, weil das super sinnig ist, erst den Anfang zu hören, bevor man das Ende hört. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Wir haben einfach ganz grundsätzlich über das Album gesprochen, über die Hintergründe, wie ist es entstanden, über Dr. Dre zu der Zeit, haben schon die Features so ein bisschen angeschnitten, wer so dabei war. Wir haben über das ganze, ja, die ganze Szenerie gesprochen, wie das Album aufgebaut ist, wie der Vibe ist. Wir haben am Ende noch über die Beats gesprochen, wir haben über die Samples gesprochen, beziehungsweise Samo hat in seiner kleinen Sample-Ecke über die Samples gesprochen.
Mein Safe Space.
Also wir haben schon eine ganze Menge gemacht und wir haben auch schon über die Lyrics gesprochen. Allerdings würde ich das jetzt hier ganz gerne nochmal aufgreifen, um so ein bisschen den Bogen zu spannen von der letzten Folge, beziehungsweise vom ersten Teil der ersten Folge in diesen zweiten Teil. Und vielleicht da kurz einmal zusammengefasst, was wir gesagt haben. Es ist natürlich ein Representer-Album. Ne? Da geht es jetzt nicht um hochtrabend intellektuelle Themen, größtenteils.
Eher nicht so.
Nein, darüber hinaus haben wir auch gesagt, dass sich da auch vieles so ein bisschen durchzieht. Also ne, sehr viel wird über die West Coast, über die Oldschool-Rapper, über wir sind die Besten, wir müssen jetzt wir sind wieder da, besser gesagt. Das ist ja so ein bisschen so ein Comeback-Ding irgendwie. Eminem wird so ein bisschen in die, so ein bisschen eingeführt, sag ich mal. Allerdings muss man natürlich auch sagen, gerade textmäßig, finde ich, hat das Album dann doch sehr krasse Höhen und Tiefen.
Aber holla.
Ne, das haben wir schon mal so ein bisschen angedeutet. Es gibt natürlich eben dieses coole Representen, sag ich mal. Also wir haben über die Singles gesprochen, die sind einfach alle krass. Ne, und die passen einfach, wir haben auch ein paar Lines schon zitiert, die sind einfach wirklich großartig. Auf der anderen Seite gibt es eben leider auch verdammt viele Tracks und verdammt viele Parts, die echt textmäßig drüber sind. Ne? Also
ja.
Das eine ist halt irgendwie dieses ganze Gebattle und Gebiefe und das Representen und ich bin der Beste und ich zerstöre euch alle und so, das finde ich ist die eine Sache. Aber wie du schon gesagt hast, es geht dann ja leider auch schon irgendwie dann zu über oder es geht dann auch schnell so in die Richtung wirklich Gewalt gegenüber Frauen. Es geht in diese super seltsamen Interludes und Skits irgendwie, also die irgendwie kein Arsch braucht. Ansonsten, wenn man es jetzt aber mal ganz verallgemeinert sagt, es geht aber schon eigentlich so um Gangstershit in dem Album, oder wie würdest du es sagen?
Ja, Gangstershit, das ist natürlich ganz klar das Hauptthema, ist ja auch ein Gangster-Rap-Album. Also sehr häufige und irgendwie auch berechtigte Kritik war natürlich, wenn man jetzt mehr davon erwartet hätte, wobei man sich dann schon hätte fragen müssen, wo kam die Erwartung eigentlich her? Ist jetzt nicht so irgendwie, dass Dre vorher für hochtrabende intellektuelle Inhalte bekannt war. Da wurde dann immer kritisiert, ja, die einzigen Themen der Platte sind eigentlich Gewalt, Drogen, Pussy, Bitches, Weed, Knarren. Ja, dann haben wir eigentlich so das Wichtigste auch schon genannt, ne? Und es ist halt auch einfach so. Ich meine, vieles davon erwartet man jetzt vielleicht nicht unbedingt immer so konzentriert und vielleicht auch nicht immer so random zusammengewürfelt, ne? Weil, wie gesagt, wir hatten es in der ersten Folge angesprochen, dass er diesen filmischen Anspruch hatte und so quasi das Album als so einen Kinofilm inszenieren wollte. Was in der Inszenierung durchaus funktioniert hat, also Beispiel im Intro der THX-Sound, den hat er geklaut, da hat er auch gleich mal eine Klage von Lucasfilm eingeheimst gekriegt. Kennt er dieses, ne, hat er da einfach mal sich eben gemopst. Ansonsten so Helikoptergeräusche, Kneipengespräche, Schüsse und so, das macht dann schon alles dieses Feeling. Nur die Texte teilweise sind mir dann doch ein bisschen zu random gestupfelt und ich glaube, das ist auch so diesem Schreibprozess geschuldet, der da tatsächlich auch so stattgefunden hat wohl. Denn es wurde mehrfach berichtet, ich habe es mir auch hier irgendwo aufgeschrieben, dass das ganze Album so ein bisschen stattgefunden hat, wie, oder dieser Schreibprozess funktioniert hat, wie so eine Writing Class, also so wurde es beschrieben, ne? Alle setzen sich zusammen, jeder kritzelt so ein bisschen rum und dann liest plötzlich einer irgendwelche Lines vor und Ray hat dann gesagt, ah ja, geil, genau, die Lines, die brauche ich, da schreibst jetzt hier nochmal ein bisschen was dran und änderst da ein bisschen was. Und dann kommt es natürlich zustande, dass manche so ein bisschen beliebig klingt.
Ja, definitiv. Ich habe auch das Gefühl, dass es auch ein bisschen mit den vielen Features zu tun hat, über die wir ja
Das
gleich
auch,
noch
ja.
sprechen werden. Es ist alles ein bisschen viel Stückwerk, das stimmt. Und da ist eben für mich genau der Ansatz. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen. Eigentlich wird ein sehr klares Bild skizziert, ne? Gerade auch aufgrund der Beats, aufgrund der allgemeinen Stimmung. Das ist schon alles sehr stimmig. Aber ich finde tatsächlich, man hätte das Ganze deutlich besser machen können. An vielen, vielen Punkten, die du eben auch gerade angesprochen hast, wenn wir zum Beispiel bei den Texten nochmal sind. Ganz ehrlich, es hätte dem Album nicht geschadet, wenn man zum Beispiel eben Interludes und Skits rausgelassen hätte. Die machen gar keinen Sinn für mich. Und auch textmäßig, warum nicht auf dieser Representer-Schiene bleiben? Einfach auf der reinen, keine Ahnung, wir feiern einfach West Coast ab, weil das tut dieses Album. Das ist auch das, wofür das Album eigentlich bekannt ist in meinen Augen. Ne, oder was davon übergeblieben ist. Aber dann hast du halt eben diese Hänger dazwischendurch drin und das finde ich tatsächlich sehr schade. Es gibt eben auch einfach diesen Unterschied zwischen, oder es gibt verschiedene Härtegrade von Sprache und von Themen, die da besprochen werden. Und ich finde, dass das im Allgemeinen nicht so gut gelungen ist, das auf einem guten Niveau zu halten. Ne?
Nee, und es liegt natürlich auch daran, dass, wie du schon gesagt hast, die Texte ja von zahlreichen Personen geschrieben wurden, aber eben nicht von Dre. Also zumindest in Gesamtheit irgendwie und im Großteil halt eben nicht von Dre. Also er wird schon auch die eine oder andere Line wahrscheinlich beigesteuert haben, aber Dre definiert sich ja und hat sich nie als Rapper definiert, sondern eben als Producer. Und das trifft es auch ganz gut. Das sind auch genau seine Stärken. Er hat auch gerappt, aber das natürlich nie irgendwie so, dass man jetzt sagen würde. Also ich glaube, Dre war jetzt nie irgendwie in der Diskussion, so ein Top-MC zu sein oder sowas, ne? Und schon gar nicht ein Top-Lyricist, und dafür musst du ja irgendwie halt deine Lyrics selber schreiben, das ist halt nicht der Fall. Und hier, ich glaube, bei diesem Album ganz, ganz, ganz großes Thema Ghostwriting. Ghostwriting ist immer so verschrien, ne? Also auf vielen Alben klingt es so, ja, die hatten ja Ghostwriter, die können ja nix. Das ist eigentlich so ein bisschen falscher Eindruck, weil ich glaube, die meisten Alben, die wir so serviert kriegen, sind eben von Ghostwritern geschrieben. Im Hip-Hop ist das ein bisschen was anderes, weil man halt gerade so Underground-Hip-Hop oder so, da ziehen die ja sozusagen ihre Kredibilität her, dass alles von einem selber kommt, ne? Also man hat seine Seele in die Musik gelegt, dementsprechend müssen natürlich auch die Lines von einem selber stammen und so weiter. Aber ich glaube, gerade bei diesen erfolgreichen Chartalben und so, da braucht man sich nichts vormachen. Das ist auch bei anderen Künstlern so. Meistens ist das Zeug fremdgeschrieben, es sei denn, der Interpret ist eben selber jemand, dessen Steckenpferd genau das ist, nämlich Texte schreiben. Und da sind wir auch schon so ein bisschen hier beim Punkt, denn wenn man sich so mal die Liste der Ghostwriter durchgeht auf dem Album, da ist ja schon wirklich teilweise auch die Creme de la Creme versammelt. Also zum Beispiel The Watcher wurde geschrieben von, weißt du es?
Andrew Young und Eminem.
Richtig steht da, stimmt aber nicht, nämlich von Nas.
Ist von Nas geschrieben worden,
tatsächlich. Ach krass. Der Text ist von Nas geschrieben worden und das ist, also natürlich haben die anderen irgendwie mitgeschrieben und das ist immer so eine Sache mit den Credits auf dem Album. Manche stehen explizit drin, manche eben nicht. Mhm. Manche waren dann sauer, manche stehen bewusst nicht drin, wir wissen es nicht so genau. Aber der Song ist von Nas und da muss man auch sagen, das ist auch vielleicht so der beste Rap-Part aus meiner Sicht von Dre. Denn der Text ist perfekt auf Dre's Skills abgestimmt, ist echt eine Meisterleistung von Nas, das so hinzuzaubern, dass es eben auf Dre passt. Und ich habe selten Dre so gut flowen hören wie auf The Watcher. Also da passt einfach alles und da muss man auch sagen, Nas hat das halt wirklich drauf.
Ja, definitiv. Also ich finde es halt einfach, keine Ahnung, mir ist es einfach ein bisschen zu viel Flickenteppich da. Also
ja, das merkst du.
So klar der Teppich da irgendwie passt, der Beat-Teppich ist mehr oder minder perfekt, ja. Und alles andere ist textmäßig ist einfach zu zerstückelt und nicht ganz passig und ich bin natürlich auch gerade total doof drauf reingefallen, Andre Young ist natürlich Dr. Dre, ja, habe ich gerade, ich hab gerade einfach nur auf dem auf meinen Unterlagen geguckt, klar, ne, natürlich, ne, also, das sind halt eben dann ja. Da steht auch Marshall Mathers, ne, und nicht Eminem, klar, ne, so, also wir haben hier durchaus die Rap-Creme de la Creme dabei, ne, ich meine, Jay-Z hatten wir auch schon gesagt, ne, hat an Still Dre mitgeschrieben, also es sind krass gute Leute dabei, aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass das deswegen einfach ein bisschen unstimmig ist und ich finde es deswegen auch textmäßig weit schwächer als beattechnisch, das Album.
Ja, definitiv. Um das jetzt zu vervollständigen, also Royster59 zum Beispiel hat The Message geschrieben und Explosive. Eminem hat den allergrößten Teil von Forget About Ray geschrieben. D.O.C., der vielleicht ein Feature gekriegt hätte, hätte er vorher nicht diesen Unfall gehabt, der seine Stimmbänder ruiniert hat, hat an einigen Stellen mitgeschrieben, unter anderem aber auch den kompletten Song Big Egos und ansonsten halt jeder Feature-Part hat im Prinzip seinen eigenen Text geschrieben, weswegen die auch ganz gut passen. Also in der Regel, wenn man zum Beispiel jetzt Devin the Dude kennt, dann passt der Part auch irgendwie zu ihm. Klar, weil er eben auch von ihm kommt. Aber das führt dann halt auch, wie gesagt, dazu, dass alles so ein bisschen Sampler-mäßig klingt. Und das ist halt ein bisschen ein Problem. Das Hauptthema des Albums, wenn man es auf den Punkt bringt, ist einfach, das habe ich mir jetzt hier auch mal rausgeschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Dr. Dre is back to run shit and if you ever doubted him, you're a sucker. Das fand ich eigentlich ganz schön zusammengefasst, ne, was es aussagen soll. Ist ja auch okay, Represent-Album, damit passt es dann. Und er hat halt selber gesagt, und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass es ihm überhaupt nicht darum geht, irgendeine Message zu senden mit diesem Album, sondern dass er einfach nur Hardcore-Hip-Hop machen wollte. Also ich versuche jetzt hier so ein bisschen fliegende Übersetzung. Und einen Touch von düsterer Comedy hier und da einzupflegen, da muss ich sagen, das ist vielleicht ein bisschen in die Hose gegangen. Also klar muss man manchmal ein bisschen schmunzeln, aber ich muss dann eher schmunzeln, weil ich mir denke, Gott, das ist aber wirklich unter aller Sau, also jetzt inhaltlich. weiß nicht, vielleicht war das dann seine Comedy, das kann sein. Und er hat dann gesagt, it's all entertainment. First, you shouldn't take it too seriously. Genauso sollte man natürlich auch Gangster-Rap-Alben angehen in der Regel. Da hat er jetzt nicht Unrecht. Aber ja, wie gesagt, halt ein bisschen wild gewürfelt. Also ich habe mir jetzt hier ein paar Beispiele rausgeschrieben, wo dann doch ein bisschen die Songs ein Thema hatten. Ich weiß nicht, soll ich kurz...
Mach ruhig, klar.
Ja, also zum Beispiel bei Some L.A. Niggas ist der Posse-Cut auf dem Album. Jedes gute Rap-Album braucht irgendwie einen Posse-Cut. Das hat er hier jetzt auch gemacht. Hat halt zahlreiche Rapper versammelt. Bekanntere, weniger bekanntere, aber alle so mit L.A.-Hintergrund. Und was ich da cool finde, da kannst du mal drauf hören auf jeden Fall, jede Line jedes Rappers, der auf diesem Song vorkommt, ist ein Zitat eines klassischen Rap-Songs, eines anderen Rappers aus L.A. Also quasi Rap-Klassiker aus L.A., immer so die erste Line zitiert von einem Klassiker. Mhm. Das finde ich schon so vom Konzept her irgendwie ganz cool. Dann Murder, Inc., da spielen ja Hitman und Miss Rock die Rolle von Auftragskillern halt und die sprechen so ein bisschen über ihr Doppelleben. Das ist natürlich ein Konzept-Song. Auf sowas stehe ich eigentlich. Also wenn du weißt, okay, der Song, der hat jetzt ein klares Thema und das funktioniert auch so, das finde ich ganz gut. Bang Bang hört man jetzt nicht direkt am Titel, aber es wäre vielleicht sogar der einzige Track, der so ein bisschen als socially conscious durchgehen könnte, wenn man es denn rein interpretieren will, weil meistens wird er immer eher so, muss man sagen, wie auf vielen Gangster-Rap-Alben, so Gewalt ein bisschen stumpf abgefeiert. Bei Bang Bang ist es tatsächlich mehr so ein bisschen diese Street-Reporter-Schiene, wo quasi Missstände so ein bisschen benannt werden. Man muss tatsächlich ein bisschen viel reininterpretieren, aber man könnte da schon raushören, dass er halt so die Zustände beklagt und gerne eine Änderung herbeiführen würde, was ich mir eigentlich von, also was man halt von Leuten wie Nas zum Beispiel kennt, ne? Dieses Hood-Reporter, Street-Reporter-Dings. Und da muss ich jetzt natürlich, da habe ich jetzt konkret eine Frage an dich. Wie glaubwürdig kommt denn das eigentlich auf einem Gangster-Rap-Album? Weil ich frage mich immer, jetzt mache ich schon ein Album über Gangster-Rap und erzähle halt irgendwas von Rumballern und bla bla bla. Und dann beklage ich aber Zustände, die ich aber selber irgendwo wieder glorifiziere. Also wie geht denn das eigentlich zusammen? Ich tue mir da immer schwer.
Ja gut, das ist ja ein klassisches Problem, das Hip-Hop einfach hat. Ne? Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass die Wahrheit auch irgendwo dazwischen liegt. Und da muss man wieder sehen, das haben wir ja auch in der Einführungsepisode gesagt, das ist jetzt eine Materie, in der wir uns nicht auskennen. Ne? Das sind Leben, die wir nicht gelebt haben. Und auch Einblicke, die wir dort denken zu haben, sind sehr verfälscht, weil wir kennen es durch die Medien. Wir kennen es eben von Leuten, die darüber sprechen, bei denen nicht klar ist, ob die die Wahrheit sagen. Ganz doof gesagt jetzt. Und auch keine Ahnung, wenn man irgendwie einmal sich da etwas von gesehen hat, auch irgendwie persönlich, ich habe auch schon mal, irgendwie war auch schon mal in den USA in Vierteln, wo es nicht so geil ist, so definitiv, das ist aber was anderes, ne? Da muss man eben ganz klar sagen, ich glaube, dass diese Schizophrenie so ein bisschen, die das ja eigentlich mit sich bringt, in dem, was du sagst, ich glaube, dass das einfach auch Teil der Realität ist. Ich glaube, dass du auf der einen Seite hast du diesen krassen Bezug, du wächst nun mal so auf, du bist da groß geworden und viele Menschen, gerade die in ihrem Quartier, sagt man ja inzwischen wissenschaftlich, oder halt, ne, in ihrer Hood, wenn man jetzt beim Rap ist, irgendwie dann aufwachsen und dann eben aufgrund von, ich sag mal, finanziellen Situation, von der generellen sozialen Stellung einfach nicht die Möglichkeit haben, dieses Quartier zu verlassen. Also sprich, einfach immer dort sind, die werden davon natürlich massiv geprägt. Und du wirst in dieser Zeit, in der du heranwächst, hast du natürlich positive wie negative Erfahrungen. Ne? Und ich glaube allerdings, dass eben, wenn du eben sowas wie eine Form von, weiß ich nicht, von Gewalt zu deinem Alltag gehört, wirst du damit anders sozialisiert, als wenn du es aus dem Fernsehen kennst, ne? Sondern es ist ja wirklich was, was du irgendwie dann auf eine gewisse Art und Weise gut findest, wenn du denen, die du kacke findest, auf die Schnauze gehauen hast. Ja? Oder wenn du den Leuten eben eine Knarre ins Gesicht halten kannst und sagst, du verpiss dich hier, du hast hier nichts verloren. Das ist ja dann so ein bisschen territorialer Krieg in dem Sinne. Ich habe den gewonnen. Ne? Und ich meine, genauso Kinder glorifizieren auch irgendwie Ritter und Cowboys und Schlag mich tot was aus dem Fernsehen. Das sind ja auch Leute, die bewaffnet gegen andere Menschen vorgehen. Ja, und ich glaube einfach, dass du auf der einen Seite, glaube ich, ist dieses, ich bin dort aufgewachsen, das ist meine Freunde, das ist meine Familie, das ist meine Gegend, ich gehöre dorthin und das ist das, was mich als Mensch geformt hat. Weil du ja eben auch, wir reden ja jetzt auch über Rapper, sag ich mal, die irgendwann an den Punkt X kamen, wo sie genug Geld hatten, das zu verlassen. Aber die meisten haben ja nicht diesen Tag X, an dem sie auf einmal ein paar Millionen Dollar bekommen und dann irgendwie machen können, was sie wollen. Sondern die leben halt für immer dort. Ne? Und ich glaube eben, dass dann eben diese, du hast einfach in diesem kleinen Umfeld passiert einfach alles. Es passiert alle schlimmen Sachen und alle guten Sachen. Oder die Sachen, die du als gut oder schlimm empfindest in dem Sinne. Ne? Das ist natürlich jetzt auch super subjektiv. Aber ich glaube, daher kommt so ein bisschen diese für Außenstehende wirkt das wirklich wie Schizophrenie, was dieser Gangster-Rap eben mit sich bringt. Ne? Es ist dieses, ich bin stolz auf meine Gang und meine Family und meine Waffen und mein Zeug und ich tick die Drogen und ich mache Kohle für meinen kleinen Bruder, für meine kleine Schwester, für meine Kinder und irgendwas. Und auf der anderen Seite ist dir natürlich als erwachsen werdender Mensch bewusst, dass diese Zustände eigentlich super scheiße sind.
Ja.
Und ich glaube einfach, das ist ein, ja, das ist, glaube ich, einfach so ein Ding. Also, das gibt's in Deutschland auch. Ne? Vielleicht jetzt nicht ganz so extrem, aber ich kenne halt auch Leute, die sind eben in Gladbeck, in Bottrop, in Gelsenkirchen groß geworden. Wenn du da hinfährst und du hast da keinen Bezug zu, denkst du dir so, ey, was, also, So toll ist jetzt aber nicht hier, ne? Und selber sagen sie es auch, ne? So nennen das dann selber, ja, das ist mein Scheißloch oder sonst was irgendwie. Oder aber trotzdem, die sind halt eben dort groß geworden, haben ihre Freunde dort und ne, ihre Familie und dementsprechend verbindest du was damit. Und dann kannst du ihnen vielleicht auch, weiß ich nicht, München Grünwald oder wie das heißt, irgendwie anbieten oder Blankenese in Hamburg oder so. Die haben dann aber vielleicht einfach gar nicht den Bezug dazu. Ne? Und dementsprechend denke ich, das ist ein relativ, ja, es ist, also es ist, wenn man drüber nachdenkt, glaube ich, super easy nachvollziehbar. Aber wenn man es nicht erlebt hat, versteht man es, glaube ich, einfach überhaupt nicht. Ne? Und da zähle ich mich komplett zu.
Ja, ich auch. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also ich fand deine Ausführungen jetzt hier sehr spannend und ich glaube, dass du damit komplett recht hast. Allerdings, wir sprechen hier natürlich von einem Thema, von dem wir selber gar keine Ahnung haben, weil wir einfach nicht aus solchen Gegenden kommen, wo das irgendwie halbwegs relevant werden würde für uns. Aber das, ich glaube, du hast damit recht. Ja, das ist so. Und es ist definitiv schizophren. Wir haben das auf anderen Alben auch. Hier, finde ich, fällt es teilweise besonders auf, weil das ist immer so dieses Ding, was ich immer habe. Ja, Storytelling, okay. Ich will aber auch nicht, dass es dann irgendwie in manche Sachen zu ermutigend ist, in manche Richtungen. Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, Kinder, die Ballerspiele spielen, werden danach verrückt, ja. Und genauso wenig ist es bei Hip-Hop, aber nichtsdestotrotz finde ich, manche Dinge müssen nicht sein und das ist immer so ein Spiel irgendwie auf dem Album. Und eins, um darauf noch zu sprechen zu kommen, der Head-Scratcher für mich überhaupt auf diesem Album, ganz, 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 ganz merkwürdige Geschichte, ist tatsächlich The Message. Und zwar nicht, weil der Song jetzt einfach, keine Ahnung, melodiöser ist und eben nicht Gangster-Rap ist, sondern das Komische ist ja, The Message ist eigentlich der persönlichste und emotionalste Song auf dem ganzen Album, ne? Also in dem Song geht es um Dres verstorbenen Bruder, Tyree, der ist ja relativ früh verstorben. Und er arbeitet das textlich so ein bisschen auf. Dann in der späteren Strophe geht es um Eazy-E, der auch recht früh verstorben ist. Und auch da versucht er nochmal so seinen Frieden mitzumachen. Inhaltlich geht es so ein bisschen Verlust, Schmerz, Spiritualität, wie man denn bereut und so, ne? Und jetzt würde man sagen, okay, also das ist jetzt echt mal was Persönliches, ne? Toll, dass was Persönliches kommt. Das Lustige ist aber, oder das ist Lustiges, Merkwürdiges, der persönlichste Beat ist der, an dem Dre eigentlich gar nichts gemacht hat in dem Sinne. Denn der Beat kommt zu 100% von Lord Finesse, genau. Den hat er nicht selbst gemacht. Und der Text kommt zu 100% von Royster 5'9". Und da habe ich mir jetzt hier so 4 Fragezeichen aufgeschrieben, weil es witzig ist. Dre rappt und klingt dabei auch glaubwürdig. Also auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass er den Text nicht selber geschrieben hätte, denn er spricht über den Verlust seines Bruders. Aber nicht mal das, also verstehe mich jetzt nicht falsch, ne? Ich will das hier nicht Dre-bashen, aber nicht mal das hat er selbst geschrieben, sondern das wurde auch noch geschrieben. Das heißt, das ist von vorn bis hinten für ihn durchproduziert und er performt das dann halt runter, was natürlich viele andere Künstler auch machen, gerade im Pop-Bereich ist es immer so. Aber ich, da ist irgendwie in meinem Hirn ist da so eine Sound, also diese Textbildschere umgemünzt auf Hip-Hop irgendwie, habe ich jetzt in meinem Kopf, wenn ich den Song höre.
Ich verstehe deinen Punkt total und das ist auch was ich selber sehr lange hatte, aber, also nicht nur bei dem Track, sondern bei sehr, sehr vielen Sachen, ne? Also gerade wenn Hip-Hop emotional wird, dann ist es ja immer sehr, sehr persönlich. Ne? Also es ist dann ja, dann geht es dann direkt um die Kinder oder es geht direkt um jemanden, der gestorben ist oder um die verflossene Liebe und so. Ne? Das hat ja so Hip-Hop mit sich. Ja. Hip-Hop ist ja auch eine sehr emotionale Musik. Ne? Und da geht es dann ja eben nicht darum, dann, es wird sehr selten darüber gerappt, dass jemand Krieg in Syrien doof findet, der in Deutschland lebt. Weißt du, was ich meine? Also das sind ja immer Missstände, die direkt einen selbst betreffen. Und dann denke ich mir aber auf der anderen Seite auch, jetzt mal ganz ehrlich, angenommen, ich könnte rappen, was ich nicht kann. Aber ich kann auch, aber ich kann auch einfach nicht schreiben. Ne? Und das merke ich auch immer wieder. Ich bin tatsächlich kein guter Texter so. Also auch im generellen Alltag nicht. Ist einfach nicht mein Ding. Ich schreibe einfach nicht so gerne. Ne? Ich kann aber, ich habe aber super viele krasse Sachen im Kopf. Aber ich kann die teilweise, merke ich das selber, wenn ich auf der Arbeit was schreibe, ich kriege das nicht so formuliert, wie ich das meine. Ja, und dann denke ich mir teilweise, dann gehe ich doch lieber zu einem Ghostwriter, in Anführungszeichen, und sag dem, hier, pass mal auf, das sind meine Emotionen. Ne, weiß ich, schick dir eine Sprachnachricht, so 20 Minuten, mein emotionaler Auswurf zu Thema X. Und sag dann, du machst da jetzt was draus, bitte. Und eventuell kannst du dann mit dem nochmal Gegensprache halten und sagst dann, okay, gut, das hast du jetzt irgendwie missinterpretiert, ich sehe das eher anders. Ich glaube tatsächlich, dass Kunst so funktioniert, weil ich stelle mir so oft Sachen in meinem Kopf vor, die müssen genau so sein und ich habe ein klares Bild davon, ich bin aber nicht in der Lage, das umzusetzen. Und ich finde das eben auch bei Musikern total nachvollziehbar. Warum soll denn jemand gleichzeitig ein Mega-Producer sein, ein Mega-Texter sein, ein Mega-Rapper sein, mega gut aussehen? Weißt du so, also
wichtig, gut aussehen ist wichtig.
Ja, aber ich meine, diese Konstellation, es wird ja, also das, was du vorgestellt bekommst am Ende in den Medien, diesen Popstar, das ist doch klar, dass diese Person das in der Regel nicht alles sein kann.
Ich finde es voll spannend, weil von der Warte aus habe ich es tatsächlich nie gesehen. Du hast absolut recht natürlich, das ist richtig. It blows my mind sozusagen.
Ja, dann haben wir hier erst die Sample-Ecke und die Hip-Hop-Psychologen-Ecke auf jeden Fall.
Ja, die ist absolut wichtig. Nee, weil ich meine, dieses Ghostwriting-Ding, das wird ja auch oft so ein bisschen falsch verstanden. Also man hat da immer so ein Bild im Kopf, da geht jetzt dann jemand, keine Ahnung, ruft dann an den Herrn Ghostwriter und sagt, ja, ich brauche jetzt hier mal einen Song. Und dann schreibt er irgendeinen Text und dann knallt er dir den von Latz und sagt, so, kostet 10.000 Euro, danke, ciao.
Ja, genau.
So ist es natürlich nicht, ne? Also auch hier, wenn jetzt hier zum Beispiel Royster 5.9 geschrieben hat, also was man so lesen kann, ja, über diesen Textfindungsprozess, nenne ich es jetzt mal, kriegt natürlich Dre irgendwelche Dinge vorgelegt und dann hat er halt so ein bisschen drin rumkorrigiert und hat gesagt, das hätte ich jetzt gerne anders und hier brauche ich nochmal andere Reime drin, das trifft es nicht so. Möglicherweise hat er für den Song auch tatsächlich, wie du es jetzt gesagt hast, so Stichpunkte oder was auch immer abgegeben, ja, oder hat vielleicht einen Song geschrieben, hat dann gesagt, so Royce, und jetzt machst du aus dem, den ich geschrieben habe,
das geil. Ist
Kacke. Mach mal geil, genau. Ich weiß es nicht genau. Aber das kann natürlich sein und du hast tatsächlich recht. Warum muss man denn in allem gut sein? Ich meine, die wenigsten Leute sind in allem gut, ne? Und man ist halt irgendwo immer so ein bisschen der Fachidiot, zumindest viele. Und das ist auch okay so. Und deswegen passt es eigentlich vollkommen, wenn er dann halt irgendwie nicht sämtliche Texte schreibt. Wie gesagt, weil es halt hier so persönlich ist, also bei anderen Sachen, keine Ahnung, das ist typische Gangster-Blabla, ja. Wie das jetzt formuliert wird, ist mir dann eigentlich auch egal, von wem das kommt. Aber hier hätte ich es halt zumindest vermutet, dass das jetzt sein Ding ist. Und das war es halt dann auch nicht. Und dann halt nicht mal vom Beat, also es kommt auch noch dazu.
Ja, das mit dem Beat stimmt schon. Auf der anderen Seite, auch da denke ich vielleicht, wenn es so emotional ist, vielleicht passt dann auch einfach seine Art, wie er Beats interpretiert, nicht. Und ich finde es eben gerade bei persönlichen Sachen, finde ich es total nachvollziehbar, es eben nicht selber zu schreiben, tatsächlich genau da. Also genau, ich sehe es da so ein bisschen umgekehrt, einfach weil das am schwierigsten ist. Also seine eigenen Emotionen wirklich gut darstellen zu können, ist, glaube ich, echt kompliziert. Und Drake kann das safe nicht. Also, no offense, ne? Aber
nee, es ist so.
Das ist
es
einfach ist so. Nicht sein Ding so, ne? Ja, krass, ey. Wir sind noch mal ganz schön gut ausgerastet, was die Lyrics angeht, hier noch mit ein paar Ausreißern. Aber warum nicht? Dafür haben wir eine Doppelfolge draus gemacht. Ganz kurz, vielleicht noch, bevor wir dann zu den Features und zu den Rap-Styles kommen. Das macht ja hier Sinn, wo wir doch ein paar Features haben auf diesem Album. Was hättest du dir jetzt im Nachhinein gewünscht, was er besser gemacht hätte?
Also, wir haben es in der ersten Episode angesprochen. Erstens mal dieses, ich habe ja ein schönes Zitat dazu auch gefunden. Dre degrades woman every way he can think of, all of which involves his dick. Also, sprich, ich hätte diesen ganzen frauenfeindlichen Scheiß, den hätte ich mir ganz gerne rausgewünscht. Das hatten wir ja schon mal angesprochen. Ich hätte mir auch tatsächlich gewünscht, dass klar, das ein oder andere Skit halt rausgelassen wird. Vielleicht hätte es das Album tatsächlich auch besser gemacht, wenn man nicht jeden Track aufgenommen hätte. Ja, also beispielsweise Fuck You oder sowas, hätte man sich auch durchaus sparen können und es wäre trotzdem ein geiles Album geworden, beziehungsweise wäre vielleicht ein bisschen konsistenter geworden. Ich bin nicht unbedingt immer der Fan davon, von viele Leute sagen, so ein Album darf höchstens 10 Tracks haben, weil alles andere sind Filler. Nö, das ist Quatsch. Also ich will meine Alben am liebsten haben mit 25 Tracks, wenn sie irgendwie draufpassen, aber dann sollen die halt auch geil sein. Und manchmal ist es dann durchaus okay, wenn man auch mal was weglässt. Und ansonsten, ich finde, was dem Album nicht geschadet hätte, wäre zwischendrin mal so ein paar Lyrics, die auch wirklich zum Nachdenken anregen, in egal welche Richtung. Mhm. Ne? Also dass man zum Beispiel dann nochmal Nas, Jay-Z oder Leute halt, die es halt auf jeden Fall drauf haben, dass er halt gesagt hätte, okay, mach hier mal so ein paar Twists rein. Du kennst ja diese typischen Texte, die hörst du dreimal und denkst, du entdeckst immer wieder was Neues.
Ja, klar.
Das ist ja definitiv nicht so, weil hier wird dir alles auf dem Silbertablett präsentiert und du schluckst es dann so weg und dann hast du aber auch alles drin. Und das hätte sicher auch mal gepasst. Es muss ja nicht immer tiefschürfend intelligent sein. Ganz im Gegenteil, ich muss sogar dazu sagen, vielleicht jetzt an der Stelle, ich mag es oft lieber, wenn Alben eigentlich keinen Inhalt haben, so dumm das jetzt klingt, weil sie dann öfter wiederholbar sind. Also klassisches Beispiel ist so ein Curse-Album, ne? Curse-Texte gehen oft so tief und sind damit auch sehr geil. Das Problem ist nur, ich kann sie halt nicht 10-mal hintereinander hören. Weil, keine Ahnung, wenn er jetzt irgendwie sein Beziehungsproblem da aufarbeitet, dann muss ich sagen, das macht er auf einem lyrisch unfassbar hohen Niveau und das begeistert mich auch, aber ich will es ja wirklich nicht 40-mal hören und immer wieder die gleiche Story. Das hat dann so ein bisschen Repeat-Funktion. Und gleichzeitig, wenn du jetzt an Bambule von den Beginnern denkst, ohne jetzt, also wirklich no offense, ich liebe das Album, eins meiner Top-Alben ever, aber das Album hat eigentlich relativ wenig Inhalt. Ja, es geht einfach drum, wir rappen geil und ein paar lustige Wortspiele und so weiter. Das macht's aber wieder hörbar. Ich kann jeden Tag 5-mal Bambule hören und es wird mir nicht langweilig, weil ich höre hier ein Rhyme und da irgendwie ein Wortspiel und finde es lustig und hier muss ich mal schmunzeln. Das reicht mir. Nichtsdestotrotz dieses, ja, dass man nochmal drüber nachdenkt und wenn es nur drüber nachdenkt, warum dieser Rhyme so verschachtelt ist oder sowas, ja. Das fehlt hier einfach komplett und hätte noch mit reinkommen müssen. Und ein Ding, das ist für mich, wie soll ich sagen, so einer der Punkte, wo ich sage, das fehlt mir wirklich ein bisschen. Man möchte immer nach so einem Album, hat man als Hörer oft den ungerechtfertigten, muss man auch dazu sagen, Anspruch, dass man jetzt den Künstler kennengelernt hat. Ne? Also du hörst das Album, es ist irgendwie persönlich und dann weißt du so ein bisschen, was es für ein Typ ist oder zumindest du kennst die Figur, die der Künstler spielt. Ne? Also Andre Young ist ja auch nicht Dr. Dre. Das sind ja im Prinzip zwei verschiedene.
Ja, ja.
Figuren. So, aber hier ist es jetzt so, wir wissen eigentlich immer noch nicht, wer ist eigentlich die Person und / oder der Lyricist Dre genau, weil eben alle Texte fremdgeschrieben sind, weil er vorher gesagt hat, das war in Interview, ich weiß jetzt nicht mehr wo, hat er gesagt, er wollte ja eigentlich weg von diesem Gangster-Rap-Ding und seine Frau hat ihn dann wieder dazu gebracht, weil seine Frau gesagt hat, hör mal zu, das ist doch eigentlich dein Ding, The Chronic, da war alles Gangster, jetzt auf einmal willst du kein Gangster mehr sein, ja, du wohnst halt irgendwie im reichen Viertel in L.A., in der Villa und so weiter, aber was doch zieht, ist Gangster-Rap, also mach wieder Gangster. So. Das heißt, er spielt weiterhin die Figur Dr. Dre, die ja eigentlich schon lange nicht mehr ist. Also eigentlich ist er so eine Art Produzent, Musikmogul, Familienvater, wie auch immer. Also diese gespielte Figur lässt er sich aber von anderen auch noch fremd vorgeben und wir wissen am Ende jetzt nicht, wer ist er, wie steht er zu Dingen. Wir haben es ja schon angesprochen, dieses Gewaltthema irgendwie, ist es jetzt aufgearbeitet? Nee, ist es nicht. Positioniert er sich irgendwie? Nee, tut er nicht. Also wir wissen einfach nicht, wer ist Dre. Und das fehlt mir nach dem Album so ein bisschen, dass man so eine gewisse Richtung hat, in die man da gehen könnte.
Also gerade beim letzten muss ich dir definitiv zustimmen. Das ist was dieses Album echt gar nicht vermittelt. Ne, so diese persönliche Stringenz, die Message, die dir jemand mitgibt. Und sei es auch nur die Stringenz und die Message einer Fake-Person. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ne?
Ja, aber nicht mal die, genau.
Genau, ne, das ist zum Beispiel so ein Ding, das finde ich teilweise. Also, wie du es gerade sagst, es ist sowohl Fluch als auch Segen. Ich glaube halt, auf dem Album passt es schon so, weil ich ehrlich gesagt da gar nicht so viel Tiefe hätte dem, glaube ich, nicht gut getan, um ehrlich zu sein, wie du es auch gerade gesagt hast. Das ist auch was einfach Dre nicht gut zu Gesicht steht und was auch in dieses ganze Album-Ding nicht wirklich reinpasst. Aber genau von diesem Aspekt her, ich hätte mir eben auch eher so 5 Tracks weniger gewünscht, um ehrlich zu sein. Die kann ja jeder nach seinem Gusto rausstreichen und dafür dann zum Ende hin, das ist das, was mir am meisten fehlt, am Ende noch ein Banger. Das Ganze hätte mit einem mehr Krachen gehen müssen. Und ich finde eigentlich die Nummer, dass du dort die ganzen LA-Rapper da versammelst in Some LA Niggas, finde ich eigentlich gut. Aber der Track ist dafür zu schlecht. Also nicht, dass der jetzt super kacke wäre, aber wenn du halt die ganzen Skits rauslässt und wieder ein paar Songs raus, dann hast du am Ende, keine Ahnung, 15 bis 17 Lieder so. Das ist auch in Ordnung, das reicht für mich auch. Und dieses du kannst auch mit The Message rausgehen, das finde ich ist ein guter Closer, aber eben dann dieser, die Crew-Nummer hätte einfach dann besser sein müssen und das ärgert mich ein bisschen, weil das Album dadurch doch relativ massiv abflacht und diese ganzen blöden Skits und die ganzen, wie sagt man hier,
Interludes,
genau, zum Ende hin, das lässt es halt super ausfransen und das nervt mich einfach, weil ich habe tatsächlich an das Album gar nicht mehr Anspruch, als es einfach ist. Es ist vollkommen okay, dass es ein Representer ist, es ist vollkommen okay, dass es irgendwie pro Gangster und Rap und wie die Harten sind, aber lass halt die ganz harten Dinger raus, die einfach nicht gehen, die auch nichts mit cool zu tun haben, sondern die einfach nur scheiße sind, Punkt. Ja, guck, dass du das Ganze zum Ende nicht ganz so ausfransen lässt und du hast halt einfach ein krank gutes Album. Es ist so schon ein sehr gutes Album, aber es hätte halt absurd sein können. Und ich glaube, das ist echt daran gescheitert. Zum einen, es haben zu viele Leute daran mitgeschrieben. Es haben zu viele, Dre hat zu viele komische Ideen gehabt, die er alle einbauen wollte. Ne? Weil dann ist es nämlich ganz schnell nicht mehr innovativ, sondern einfach chaotisch. Und das wird es zum Ende hin des Albums. Es ist aber nur noch chaotisch. Und dazu jetzt die Überleitung in unseren nächsten Bereich. In meinen Augen sind es auch einfach zu viele Features.
Es sind wirklich viele Features, was vielleicht wiederum auch nicht so schlecht ist, wenn man halt bedenkt, dass, also angenommen, er hätte jetzt einfach nur drei Features drauf gehabt auf der Platte, wäre die Platte dann besser? Und ich glaube, das würden wir jetzt wahrscheinlich beide verneinen,
Nein.
weil er eben nicht der Rapper vor dem Herrn ist. Und ich finde, Dre als Rapper erinnert mich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob dir das Bild irgendwie dazu sagt, in der Beschreibung, wie so ein Showmaster, der seine Brille verloren hat, aber vom Teleprompter ablesen muss. Weil er wirkt immer so ein bisschen unsicher. Also du merkst, dass beim Rappen, es gibt so Rapper, die sind einfach von sich durch und durch überzeugt. Redman zum Beispiel, so ein klassisches Beispiel, ne? Wenn du den Rappen hörst. Oder Busta Rhymes. Das
Jo.
fließt, das klingt organisch. Irgendwie, die hauen dir ihre Reime entgegen. Das ist also wirklich eine Schelle nach der anderen. Und das müssen nicht mal Punchlines sein, du kriegst trotzdem die Schellen, ne? Bei Dre ist es nie so. Es ist immer so ein bisschen, okay, er muss sich ein bisschen bemühen, es klingt ein bisschen gezwungen. Seine Stimmlage, so, also ich habe mal das Gefühl, er versucht auch dann noch ein bisschen tiefer zu klingen, damit er ein bisschen cooler klingt. Das ist jetzt reine Interpretation von mir, mag sein, dass das gar nicht so ist, aber. Und dadurch ist diese Delivery, wie man so schön sagt, es ist so ein bisschen unsicher, nicht so richtig stabil. Es hängt dann ein bisschen davon ab, wie der Text ist. Zum Beispiel Eminem hat einen grandiosen Job gemacht, ihm Text hinzuschneidern, zum Beispiel in Forgot About Dre. Da rappt er ja sogar in Double Time und es funktioniert.
Ja.
Also ich habe ihn vorher, glaube ich, noch nie Double Time rappen hören. Es funktioniert, weil der Text aber auch einfach so gut an seine Fähigkeiten angepasst ist.
Ja.
Und tatsächlich, wenn du das versuchst, mal nachzurappen, es gibt schwierige Double-Time-Raps und einfach, und der ist halt relativ einfach,
Ja,
aber er klingt geil.
das stimmt, definitiv. Ich wollte damit auch nicht sagen, dass es zwangsläufig, dass es jetzt nur drei Features hätten sein sollen. Klar, wir reden hier über ein Producer-Album. Da ist ganz klar, dass da natürlich viele drauf sein müssen. Ich fand nur jetzt die Auswahl nicht zwingend durchweg gut.
Ja, nee,
Den
nee.
Vergleich, den du gerade gebracht hast, was ich ganz gut fand, war also mit dem Teleprompter, das weiß ich nicht, ob ich das so sehe, aber Dre ist ein klassischer Rapper, der einfach alleine nicht funktioniert als Rapper. Ne, es ist so, wenn du dem das hinlegst und das alles passt, dann ist es ziemlich cool und dann will man es auch hören und wenn nicht, dann gar nicht. Also ich habe da so ein Beispiel aus meiner so ja früheren Jugend, Babazat, ne, deutscher Rapper, irgendwie libanesischer Herkunft, glaube ich. Der ist, wenn nämlich jemand die Beats schreibt, dann ist dann, oder Beats macht und alles drumherum macht, dann ist seine, das ist immer noch unfassbar aggressiv und asozial, was der macht, aber passt. Bei dem Typen, das passt. Das passt zu seiner Stimme und wenn die Beats gut sind und die ihm gemacht werden, von Bushido damals ja vor allen Dingen, Anfang der 2000er, dann knallt der ziemlich rein. Wenn der jemanden hat, der ihm schlechte Beats macht, dann ist das so schlecht. Also, und er eben auch nicht featured, ne, sondern eben er den Hauptpart bringt. Also ich habe ganz selten die Qualität eines Künstlers, eines Rappers zwischen den beiden, also oder so stark abweichen sehen wie bei ihm. Und das ist bei Dre auch ein bisschen so. Dre lebt sehr von dem Ganzen drumherum und wenn er reinpasst, ist er geil, weil er hat schon eine Attitude, er hat ein Auftreten, aber es ist eben, ne, es bedarf eben einiger Komponenten, sage ich mal, damit eben auch das Rappen passt. Glücklicherweise kann er ja selber gute Beats machen, das hilft, denke ich mal, schon sehr.
Ja, genau. Aber das stimmt schon, das Auftreten, also so insgesamt so ein bisschen verdruckst, auch in den Videos wirkt es manchmal ein bisschen so, ne? Er will irgendwie cool rüberkommen, er schafft es aber nie so, dieses aggressive Gangster-Ding wirklich rüberzu. Also wenn er böse guckt, dann denke ich mir immer so ein bisschen, ach Gottchen,
Ja.
ne,
Ihm
Dre,
steht es wirklich älter geworden zu sein. Das ist jetzt so ein bisschen dieser
ja.
Elder Statesman of Rap. Das ist er voll.
Ja.
Ne? Neben den anderen, sowohl bei NWA als auch dann neben Snoop und den ganzen anderen mit End-90ern. Da war er jetzt ehrlich gesagt nie so der Coolste. Einfach in seinem
Nee,
gesamten
also
Auftreten so, ne?
ich meine, Snoop kann immer noch im Jogginganzug rumlatschen und wirkt dabei irgendwie cool. Das wird jetzt bei ihm, also bei ihm, das wäre wirklich der absoluten Lächerlichkeit preisgegeben, wenn er wenn er Snoops Klamotten tragen würde.
Das ist aber ist natürlich das auch war bei allen so. Und Snoop sieht eigentlich auch blöd aus, aber da er auf grünen Wolken durch die Welt schwebt und er einfach ein cooler Dude ist, ist es einfach egal, er ist einfach ein Unikat. Aber gut.
Er ist halt Snoop, ja.
Ja, ich finde, da können wir doch schon mal ganz gut jetzt mit überleiten. Einfach Snoop Dogg, wir können ja einfach mal, ich gehe jetzt mal mit dir so ein bisschen hier die Features durch.
Ja.
Wir können mit Snoop Dogg anfangen. Ich würde sagen, Snoop Dogg ist auch so das, der berühmteste Feature-Part, auch der am prominentesten dort vertreten ist. Namentlich, wenn ich jetzt was vergesse, sag mir Bescheid, aber er ist auf Fuck You drauf.
Ich habe jetzt hier
ist mit Fuck You, mit Devin the Dude ist er drauf. Genau. Ist jetzt nicht so ein geiler Song, aber er ist bei Still DRE drauf, was sehr geil ist. Er ist darüber hinaus natürlich bei The Next Episode drauf, was auch schon echt ein guter Track ist. Dann haben wir ihn noch dann bei Bitch Niggas ist er mit drauf.
4 Tracks habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, ich glaube, Some LA Niggas ist er nicht drauf. Genau, dann war es das. Aber da ist er ja schon mal, aber er ist ja recht prominent vertreten. Und ich muss sagen, also gut, Fuck You ist einfach kein guter Track. So, also, das ist jetzt einfach, vor allem gerade so, wenn man überlegt, was danach kommt. Ne? Also sowohl Still, DRE, Big Egos und Explosives, einfach alles viel besser.
Heftig pubertär. Also ich glaube, solche Texte schreibt man irgendwie mit 14 oder so, wenn man vorher die alten Cool Savage Sachen gehört und sich denkt, ich muss jetzt auch ganz, ganz, ganz viel möglichst unmögliches Zeug mit reinbringen.
Ja, das ist richtig. Aber ich muss sagen, also Snoop Dogg erstmal so als Feature-Part großartig. Also in den meisten Tracks einfach sehr gut und in meinen Augen funktioniert ohne ihn Still DRE auch nicht.
Nee, ja, genau. Und das ist genau der Punkt. Also das, was du vorhin hattest, ne? Dre kann in einem Part, oder meinetwegen in zwei Parts, keine Ahnung, funktionieren, wenn er dann ergänzt wird. Würde Dre jetzt seinen eigenen Refrain, also Dre ist zum Beispiel kein Refrain-Rapper.
Nee.
Nicht, dass das jetzt irgendwie die große Auszeichnung wäre fürs Lebenswerk, aber das kannst du mit Snoop immer machen. Den schmeißt er rein und dann macht er ein bisschen, for shizzle oder irgendwie gequietscht und das ist dann auch cool. Aber bei Dre wäre das halt nicht so. Und dadurch, dass er da dabei ist, funktioniert das dann textlich ganz gut. Hast du recht, ja?
Auf jeden Fall. Also Snoop Dogg auf jeden Fall absolut elitäres Signing für dieses Album, auf jeden Fall würde ich sagen. Da kann man, glaube ich, nicht drum rumreden. Dann auch großer Name auf dem Album vertreten, Xzibit. Finde ich persönlich auf dem Album jetzt, abgesehen von What's the Difference, nicht so gut.
Ja.
Aber liegt nicht so richtig an ihm. Also ich finde eigentlich, dass Xzibit von seiner Art her super geil zu Dre's Beats passt. Und auch zu der Stimmung vom Album. Ist auch ein LA-Rapper so und ist einfach auch so ein Local Hero. Ich finde einfach nur, dass, habe ich ja schon mal gesagt, ich finde einfach dieses Some LA Niggas echt nicht so toll. Das ist so ein bisschen schade. Dafür aber, ich finde, What's the Difference halt mit Xzibit und mit Eminem, das ist halt krass.
Ja, das ist mega geil. Also es hat ja seine Karriere auch nochmal richtig gekickstartet. Ja. Also Xzibit hatte ja schon 2 Alben. Und gerade sein Erstlingswerk, ist immer noch eins meiner mitunter Lieblingsalben, also im ganz erweiterten Kreis.
Ich muss mal kurz fragen, ist X davor oder danach entstanden? Danach, oder?
Danach, deutlich danach,
ja. Ah, das ist halt, weil das ist so, das finde ich so, ja, natürlich ist es danach, klar, sorry. Ich war gerade schon wieder bei 2001, aber es ist ja erst 1999. Wie auf meinen eigenen Joke reingefallen.
Ich glaube, At the Speed of Life war das erste von 96, dann 98, das 40 Days and 40 Nights.
Genau, das ist ganz geil.
Genau, und dann kam ja das Restless-Album, kam dann 2001. Und das kam so ein bisschen in diesem Kielwasser, kann man sagen, von diesem Album. Da schwammen ja so ein paar Alben mit, die da mitgezogen wurden. Und das war eben auch Restless. Und Restless war ja auch sein erfolgreichstes Album, nicht ohne Grund. Ja. Da waren auch zahlreiche Dr. Dre Beats drauf, ich glaube auch ein Feature. Und war auch schlichtweg ein geiles Album. Und dadurch, dass er halt hier überall rauf und runter gelaufen ist, ist er natürlich auch bei vielen angekommen, die vorher jetzt mit Xzibit gar nichts am Hut hatten. Passt aber ganz gut rein, finde ich, hat auch einen guten Job gemacht, einen soliden Job, jetzt nichts irgendwie absolut Überragendes, aber schon ganz gut.
Ja, nee, also ich finde halt, also ich finde das eine richtig gut und das andere eher so, aber dann treffen wir uns trotzdem da bei was ganz Gutem, dass es in Ordnung solide trifft, denke ich.
Ja, genau, ja.
Gut, dann kommen wir vielleicht noch zum nächsten absoluten, zur absoluten Berühmtheit, auch mehr oder minder mit diesem Album oder durch dieses Album oder zumindest im Jahr 1999 geworden, Marshall Mathers, a.k.a. Eminem.
Yes.
Ich finde, dass die Kombination aus Dr. Dre und Eminem hat Anfang der 2000er einfach Hip-Hop revolutioniert. Lass ich so stehen. Jo,
hat alles weggehauen.
Ist mir scheißegal, könnt ihr mir jetzt erzählen, was ihr wollt. Das ist meine ganz klare Meinung. Finde ich übrigens auch sowieso ganz schön hier. Ich nehme ja sonst auch Podcasts beruflich auf und ne, da geht es dann ja um gesundheitsrelevante Themen beziehungsweise um, sag ich mal, ernstere Sachen, wo man ja doch immer echt aufpassen muss, was man sagt, und man muss sich da ja wirklich sehr gezielt immer darauf vorbereiten und sehr sich sehr zurücknehmen, auch was bestimmte Sachen angeht. Bei unserem Basketballformat, was wir jahrelang zusammen aufgenommen haben, war es ähnlich, dass man da wirklich sehr detailliert immer gucken musste. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, in The Definition nehme ich mir komplett raus, meine Meinung hier ungefiltert rauszuhauen, und wenn ihr die Kacke findet, ist mir das einfach scheißegal.
So, und sind wir ganz ehrlich, Musik ist auch, also viel subjektiver als Musik geht's ja gar nicht.
Genau.
Ja, wir versuchen natürlich hier die ein oder anderen Bausteine irgendwie mit zu beleuchten, die dann halt Facts sind, wenn man das einmal so möchte. Aber alles außenrum ist natürlich absolut subjektive Interpretation. Ja,
genau. Und ich genieße es einfach total, das machen zu können. Und wie gesagt, ich rede sehr viel über Forgot About Dre heute, weil ich es einfach richtig geil finde. Er hat an den Texten mitgeschrieben, er hat wirklich auch immer gute Parts gebracht. Und ganz ehrlich, die Kombination Dre und Eminem, die ist ja dort so ein bisschen geboren, Ende der 90er. Mhm. Für mich ein absoluter Gamechanger und absurd einfach. Auch, dass die beiden zusammen funktionieren, das sagt Dre ja selber auch. Ich wusste nicht, dass wir funktionieren, ich wusste nicht, ob wir funktionieren, aber dass wir so gut funktionieren, das hat mich am meisten umgehauen. Also, ja. Der ist da auch nicht so drauf klargekommen.
Ja, das Krasse ist ja, es geht ja immer so die Geschichte um, ja, Dre hat ihn da irgendwie rausgebracht. Eigentlich war es ja Jimmy Iovine, also sein Label-Business-Partner, Label-Boss und so weiter, der gesagt hat, hör dir mal den Dude an, der ist eigentlich ziemlich geil. Und dann haben die irgendwie halt zusammen so eine Chemistry entwickelt, obwohl die ja sowas von dermaßen unterschiedlich sind. Und das Schöne ist halt, dass Eminem auf dem Album halt genau die Rolle gespielt hat, die er zur damaligen Zeit halt immer gespielt hat, nämlich einfach den Verrückten. Und entsprechend sind ja auch seine Texte. Also die darf man, genauso wie Dre das generell über sein Album gesagt hat, bitte nicht das Album zu ernst nehmen. Die Texte von Eminem, für die gilt das natürlich ganz besonders. Die darfst du absolut überhaupt nicht ernst nehmen, weil sonst müsstest du ihn eigentlich direkt in die Klapse einweisen. Genauso wie auf seinem Album. So auch hier. Also zum Beispiel halt hier diese Line, wo er dann irgendwie ins Nachbarhaus einzieht und dann fackelt das irgendwie ab und dann wird noch der Hund gekillt von der Nachbarin und so. Wo du denkst, so, was ist das eigentlich für ein kranker Scheiß? Aber das Coole ist irgendwie, dass er das so witzig delivert, dass es halt passt. Also man könnte es natürlich auch so überbringen, dass du einfach denkst, okay, der Mann gehört in die Klapse. Aber hier funktioniert es. Und das Ganze, was auch in jedem Song so ein bisschen anklingt, wo sie zusammen performen, ist ja immer so dieses, okay, Dre ist mein Ziehvater.
Genau.
Und ich bin so der bekloppte Kleine, der hier immer so wirbelt und Dre muss dann hinter mir die Scherben aufkehren. Und ich stehe aber voll hinter Dre, ist ja auch dieses I back you irgendwie kommt an mehreren Stellen und Dre gibt es dann wieder zurück und so. Ne? Und so bauen sie so diese, ich will jetzt nicht Vater-Sohn, sondern ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, diese Patenonkel.
Batman und Robin. Oder
Batman und Robin, ja, ich glaube, es passt besser. So war es ja auch im Video dann.
Genau.
Die Situation wird da so aufgezogen und das ist geil. Und das war halt hier grundlegend im Endeffekt. Also Dre hat vorher ja die Marshall Mathers LP produziert, also das Eminem-Album, was davor rauskam und wo tatsächlich auch, wenn du da mal reinhörst, in den Beats klingt schon sehr viel an, was dann hier nochmal weitergeführt wurde. Also der Sound, den er quasi für 2001 geschrieben hat, der ist auch irgendwo schon bei Marshall Mathers LP zumindest in Grundzügen mit drin. Das haben wir in der ersten Episode erläutert, wie sich der zusammensetzt, so ein bisschen aus den einzelnen Bestandteilen, war da auch schon so und hier wird es dann halt perfektioniert.
Ja, das finde ich, können wir genauso stehen lassen. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt hier mal bei den Leuten, die noch wirklich viel mit drauf waren. Die anderen, würde ich sagen, die schneiden wir so ein bisschen an, weil sonst wird es auch ein bisschen sehr nerdy irgendwie und auch ein bisschen absolut sinnlos dann, weil einfach so viele hier drauf sind. Aber wen man natürlich echt hier nicht vergessen darf, ist Hitman. Hitman ist ja gefühlt so halb die Stimme des Albums.
Auf 9 Tracks drauf, inklusive Solo-Track, Eckright, ne?
Ja, also genau.
Irgendwie kam Hitman dazu, ich habe so die Geschichte gelesen, wie sie sich kennengelernt haben, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ist auch völlig irrelevant. Auf jeden Fall dachte Dre, okay, den ziehe ich jetzt hoch, hat den ja dann auch bei Aftermath gesigned, der sollte dann später Soloalben rausbringen, hat irgendwie alles nicht hingehauen.
Nee.
Scheinbar hat Dre ein bisschen das Interesse dann an ihm verloren und dann nicht mehr viel Arbeit reingesteckt und dann, na gut. Wie auch immer, auf jeden Fall, auf dem Album, finde ich, macht er A, einen sehr soliden Job.
Ja.
B hält das oft ein bisschen so zusammen und im Interview hat Hitman sich selber als der Glue-Guy beschrieben. Da hüpft natürlich mein Herz als Basketballliebhaber, weil das ist da so ein Begriff, der da sehr oft vorkommt. Und es stimmt auch, es gibt so manche Songs, die werden von Hitman so ein bisschen gekittet, wo, sagen wir mal, Feature-Parts, die nicht so wirklich zusammenpassen, durch Hitman wieder so ein bisschen zusammengeführt und geerdet werden. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass Hitman der geilste Rapper aller Zeiten wäre. Er ist aber auch nicht kacke, sondern er macht einfach aus meiner Sicht einen grundsoliden Job und war allerdings auch, muss man sagen, in sehr, sehr vielen Reviews so ein bisschen der Stein des Anstoßes. Also manche fanden ihn sehr geil, was vielleicht ein bisschen übertrieben ist, und andere meinten, okay, Hitman hat das Album runtergezogen und wieso ist der auf 9 Tracks drauf und den hätte man komplett rauslassen sollen. Und ich stehe dazwischen mit Tendenz zum Positiven.
Ja, ich nicht so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, und da fängt es halt jetzt bei mir an, und wird sich auch weiter jetzt so durchziehen. Und das ist jetzt hart, was ich sage, weil es einfach sehr krass in die Richtung geht, einfach weil ich die Beats von Dre so geil finde. Ich finde, dass es spätestens bei Hitman anfängt, dass der nicht gut genug rappt, performt für die Beats. Naja, das ist noch in Ordnung. Das ist alles okay, wie du sagst. Das ist auf jeden Fall nicht der Grund, warum das Album oder ohne ihn, nur wenn er jetzt nur weg wäre, wäre das Album nicht besser. Ja, also das meine ich gar nicht, sondern aber bei ihm fängt es eben irgendwo an. Bei den anderen habe ich so das Gefühl, die wir gerade genannt haben, dass sozusagen, dass die oder deren Skillset zu Dre's Beats passt. Und das ist halt eben das Höchste. Man muss es eben einfach so sagen. Ne? So mittelmäßig, wie er als Rapper ist, so grandios ist Dre als Producer. Ja, und es gibt wahrscheinlich auf der Welt keine 20 Rapper, die adäquat auf diese Beats rappen können. Zumindest keine, die bekannt sind, also vielleicht irgendwelche Underground-Dudes, aber es ist wirklich schwierig, auf den Dingern wirklich gut zu performen. Und ich finde es halt von Hitman okay. Ich mag es, dass er so oft, also dadurch, dass er so oft vorkommt, mag ich irgendwie seine Rolle in dem Album, weil er ist so halb gefühlt Dres Stimme.
Ja, ne, so. Also Glue-Guy halt.
Ne? Genau, der Glue-Guy, das finde ich, also ich genau, die Rolle als Glue-Guy finde ich gut, aber genau wie man eben jetzt auch, wenn man es aus dem Basketball-Kontext kennt, ein Glue-Guy ist ja immer so der das Team zusammenhält, der aber eigentlich selber nicht so krass gute Skills hat, dann trifft es ganz gut, finde ich. Also ich finde, es kommt jetzt auch nicht von ungefähr, dass er danach so ein bisschen fallen gelassen worden ist. Also er war schon so ein bisschen, glaube ich, auch da in Dres Gunsten und ja, es ist, also wie gesagt, ich bin auch nicht jetzt super pissed, so dass er dabei ist, aber wie gesagt, hätten auch andere machen können, aber wie gesagt, meine Meinung hierzu zieht sich jetzt so demnächst bei den Nächsten durch. Bei Explose...
Kleiner Funfact zu Hitman vielleicht noch. Ich habe nicht mehr nachgeguckt, was macht der heute eigentlich, weil ich danach nie wieder was gehört habe. Ja. Der hat noch dann zwei Solo-Alben rausgebracht, die eher nicht so geil waren tatsächlich, aus unterschiedlichsten Gründen. Und mittlerweile macht er gar nichts mehr. Der lebt einfach irgendwo, Pasadena war es, meine ich. Also halt irgendwo, wo halt die Sonne scheint, mehr Richtung Strand. Und lebt einfach komplett von den Tantiemen, die er halt von den Verkäufen dieses Albums bekommt.
Alles richtig.
Und ist damit auch ziemlich cool. Hat damit abgeschlossen, seinen Frieden gemacht und kümmert sich um seine Familie. Das ist doch mal ganz sympathisch.
Ja, voll. Und ich meine, das ist ja auch, ich meine, diese Kurzlebigkeit dieses Games sieht man eben genau daran. Ne? Ja. Ich meine, da hat irgendwie ein Dre hat irgendwie gerade so dieses Gefühl, hey, du bist irgendwie the next big thing. Der merkt, du bist es halt nicht. Er sagt dann, okay, sorry, du spielst nicht mehr in der Liga. Und auf einmal hast du aber auch keinen anderen mehr, der dich irgendwie dann auffängt. Ne? Ja, und dann bist du halt schnell weg. Ein Track, auf dem er drauf ist, und zwar, das ist, glaube ich, sogar schon der zweite im Album selber, da sind bei Explosive oder X-Explosive sind ja neben ihm noch Corrupt und Nate Dogg dabei.
Ja.
Nate Dogg erstmal eigentlich ein grandioser Feature-Part natürlich. Ich weiß nicht, ob du es kennst von DCV DNS, den deutschen Typen von 2015 oder so, der mit der Brille. Sagt er dir was?
Nee. Also ich kenne die zwar, aber das sagt mir jetzt nichts.
Also ist ein DCV DNS ist ein Typ, also ein Rapper so, der das tatsächlich auch ganz gut macht, aber auch super abgefahren, so ein bisschen, der ist auch so ein bisschen abgespaced, der Typ, aber der hat einen geilen Track zum Tod von Nate Dogg hat geschrieben, ne, eigentlich sollte Nate Dogg die Hook singen. Und das ist halt das Ding, Nate Dogg ist halt der Hook-Dude und ich finde auch die Hook in Explosive eigentlich ganz gut.
Explosive ist ja so ein Fan-Liebling irgendwie auf dem Album tatsächlich, insgesamt. Und ich liebe den Track einfach. Ich finde, der hat so einen geilen Vibe irgendwie. Und ist, also jeder Song funktioniert mit Nate Dogg. Und ich muss sagen, Nate Dogg ist, glaube ich, der einzige Mensch auf dem Planeten, War der leider. Schafft, war, Entschuldigung, ja genau, war, leider ist er viel zu früh verstorben, aber war der einzige Mensch auf dem Planeten, der es schafft, gleichzeitig nur zu singen und trotzdem irgendwie so, also meiner Wahrnehmung nach, so ein realer Gangster zu sein. Weil das geht ja eigentlich irgendwie nicht zusammen, ne? Dass du so ein bisschen rumleierst und bist dann, aber bei ihm funktioniert es und er ist auch einer der ganz, ganz wenigen, die einfach mal so eine Hook singen und oft stört mich das unfassbar. Also es muss dann schon irgendwie gut sein, richtig passig. Ich mag das dann einfach nicht so und bei ihm mag ich es einfach immer. Also er macht Songs besser dadurch, dass er singt. Mhm. Selbst für die, die eigentlich am liebsten Rap hätten mit, keine Ahnung, ein bisschen Raps und zwischendrin gibt es nur ein paar Scratches.
Auf jeden Fall. Nate Dogg für mich auch so ein bisschen, keine Ahnung, der ist für mich das Inbegriff, obwohl der damit gar nichts zu tun hat, hier von diesem, von Ghetto Gospel von Tupac, das ist so, das ist er für mich so, ne? Auf jeden Fall war ein sehr geiler Typ und auch schön, dass der auf dem Album drauf war. Corrupt, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so, bin ich jetzt nicht so riesen Fan von, muss ich sagen.
Da muss ich jetzt sagen, Corrupts Partner, muss ich sagen, ist, glaube ich, einzigartig in der Musikgeschichte. Und zwar, ich habe noch nie jemanden so ambitioniert und so energetisch, powerful sozusagen, so einen Quatsch delivern hören wie ihn in seinem Partner.
Ja.
Dieser Part ist an Strunzdämlichkeit nicht zu überbieten. Ich habe hier hab ich aufgeschrieben, 12-mal Bitch, 8-mal Ho, alles in einem Vers und dazwischen eigentlich überhaupt gar kein Inhalt.
Ja, ja.
Und auch die Rhymes, die sind auch nicht irgendwie, man kann ja, sagen wir mal, textlich fragwürdig sein, das Ganze aber clever verpacken. Es ist auch nicht clever verpackt, die Rhymes sind auch nicht gut. Aber er haut das raus wie so ein Maschinengewehr, also dir fliegen quasi seine Lines um die Ohren. Und ganz ehrlich, ich dachte immer, der Part wäre geil, bis ich mal hingehört habe und gemerkt habe, nee, der ist eigentlich totaler Müll. Aber dafür hat er eigentlich schon wieder einen Orden verdient.
Ja, keine Ahnung. Lass mal so stehen. Vielleicht holen wir hier einmal alle nochmal zusammen, die bei Some LA Niggas drin waren. Also neben Hitman, den hatten wir schon. Haben wir hier noch Defari, Exhibit hatten wir auch schon. Nocturnal, Time Bomb.
Nocturnal.
Time Bomb, King T, MC Ren. Finde ich krass, dass er dabei ist. Und Cocaine. Ja, wie gesagt, mich holt das Lied einfach echt nicht so ab. Ich finde es super cool, dass er MC Ren mit drin hat. Das ist eine geile NWA-Hommage. Ansonsten.
Wobei er leider nicht rappt, sondern nur dieses Intro spricht, ne?
Ja, ja, genau. Aber das finde ich halt so, das finde ich irgendwie ganz gut noch. Also, das hat so ein bisschen was. Spricht er nicht auch, dass das Intro von Straight Outta Compton ist doch auch er, oder?
Das kann sein, ja.
Meine ich auf jeden Fall. Oder er spricht in seinem Part. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen so ein wiederkehrendes Element aus den Spät-80ern. Das finde ich irgendwie ganz nett, dass man das nochmal mit eingebaut hat. Aber ansonsten bin ich auch von dem Song nicht so ein riesen Fan. Weiß ich nicht, kann ich nicht so viel zu sagen gerade so.
Nicht unbedingt. Also King T ist halt so ein West Coast Gangster-Rap-Legende.
Ja.
Der macht sich da eigentlich ganz gut, finde ich. Cocaine ist auch okay. Miss Rock performt das jetzt nicht schlecht, aber es ist halt inhaltlich ein bisschen mau.
Ja, und auch die Leute, es ist halt irgendwie alles, der Rest ist so ganz okay. Was ich natürlich lustig finde, ist, wenn du schon alle dabei hast, dann muss natürlich auch Mary J. Blige noch vorkommen.
Ja, stimmt.
Weil The Message finde ich aber geil. Aber
die macht sich gut in dem Song.
Mega.
Also passt da rein wie die Faust aufs Auge sozusagen.
Ja, ist halt echt krass. So, wenn jetzt noch, wenn 50 Cent damals schon existent gewesen wäre, hätten wir die komplette Super Bowl Halftime Show hier auf diesem Album drauf.
Absolut.
Das ist einfach mega witzig. Hast du noch, also es sind natürlich noch ein paar Leute noch drauf, die können wir gleich auch gerne nochmal runterrattern. Hast du noch einen oder eine, nein, einen, Mary J. Blige hatten wir ja schon, die jetzt, über den jetzt mal dringend gesprochen werden muss, weil ich finde, ansonsten finde ich es alles ein bisschen beliebig, sag ich mal.
Nö, also ich wollte nur insofern mal anmerken, 6ix2 zum Beispiel war vorher völlig unbekannt, den hat er auch irgendwie kennengelernt, ich glaube über Snoop und dann wieder Cousin und dann wieder Kumpel und so weiter. Eigentlich ganz cool, danach auch nicht mehr großartig auffällig geworden und einer meiner All-Time-Favorites ist halt DeFara.
Ja.
Der Part sticht jetzt nicht irgendwie großartig raus, aber DeFaras erstes Album, was es leider nicht auf Spotify gibt, weil es über Tommy Boy released wurde und die irgendwie Rechte nicht hergegeben haben oder da gibt es irgendwie so ein bisschen Querelen. Das ist ein unfassbar geiles Album gewesen damals. Danach kam dann nicht mehr so viel Geiles. War dann so in der Liquid Crew um DJ Babu und Dilated Peoples und so weiter. Immer ziemlich aktiv. Aber fand ich irgendwie schön, dass dann so jemand, der aus einer ganz anderen Ecke kommt, weil DeFara ist Geschichtslehrer. Und rappt halt auch. Und der kommt halt wirklich aus so einer völlig anderen Ecke von Rap in L.A. halt. Und das finde ich ganz cool, dass Dre da so verschiedene Typen zusammengetragen hat. Also jetzt nicht nur irgendwelche Gangster-Spinner, sage ich jetzt mal ganz despektierlich, sondern halt auch Leute, die ganz anders mit Rap umgehen und das so ein bisschen vereint. Das fand ich eigentlich ganz schön. Und Devin the Dude kommt ja auch aus Houston, dass er den dann noch irgendwie hergekriegt hat über Connections und das ist schon ganz cool. Ansonsten, was mir halt auffällt bei dem Album ist, es gibt keine wirklichen Pflichtfeatures und unter Pflichtfeatures verstehe ich immer sowas wie, keine Ahnung, wenn die Black Eyed Peas jetzt nochmal Justin Timberlake als Feature holen, weil das Label sagt, ja, Justin Timberlake ist gerade angesagt, den brauchst du jetzt irgendwie auf dem Album. Und dann bitte noch Mariah Carey, weil die, also für die damalige Zeit jetzt gemünzt, ne, weil die so erfolgreich ist, muss jetzt mit drauf. Das ist jetzt alles nicht, da ist nur Mary J. Blige, die so ein bisschen raussticht, die aber A, zum Song passt, B, war sie ja die Freundin von Biggie und so, also jetzt auch nicht genrefremd. Und alle anderen passen irgendwie, die meisten aus L.A., es passt irgendwie stilistisch und es sind jetzt irgendwie keine, oder Maroon 5 oder sowas, ja, was damals irgendwie überall mal drauf war und du dich immer gefragt hast, was soll das? Das ist hier nicht mit dabei und das halte ich ihm durchaus zugute, weil bei allem sicherlich auch vorhandenem kommerziellen Ansatz des Albums man da schon merkt, dass er da so ein bisschen seine Schiene auch durchdrücken würde und da kommt dann der Künstler dann doch wieder raus.
Ja, finde ich auch. Also ich finde auch, das ist eigentlich ein ganz, ganz schönes Potpourri irgendwie. Es wäre tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, es wäre richtig peinlich gewesen, wenn man jetzt dafür nur so die Angesagtesten sich geholt hätte, ne, die da gar nicht zu passen. So nach dem Motto, ich mache die besten Beats, da müssen auch die besten Menschen drauf produzieren. Wenn es dann keine Form von Vibe gibt, den jemand irgendwie teilt, dann kommt dabei auch nichts rum. Und deswegen glaube ich eben auch, dass zum Beispiel so Sachen von Hitman, weil der einfach mit Dre damals irgendwie auch gut funktioniert und harmoniert hat, dass das vielleicht auch einfach für die nochmal geiler ist als für uns. Weißt du, so als Außenstehende. Ja. Ne? Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Und deswegen, ja, auf jeden Fall mega krass. Und wie gesagt, auch, also und auch sind trotzdem genug krasse Leute dabei. Also wirklich bei weitem. Ne? Also auch wenn es jetzt nicht die Top 10 war, aber da waren schon einige aus den Top 10 dabei. Also auch wenn Snoop Dogg natürlich kein Must-Feature ist, es ist schon gut, ihn dabei zu haben, definitiv.
Definitiv, ja. Aber was ich jetzt noch spannend finde, das wollte ich dich unbedingt noch fragen. Fehlt dir denn? Weil bei so einem Album irgendwie, wenn man so durchspricht, wer ist da alles drauf? Okay. Aber manchmal ist ja noch so ein Wunsch gewesen, das und das wäre auch noch geil gewesen, hätte gut gepasst. Gibt es da irgendwas, was dir einfach fehlt?
Ja, gut, das ist eigentlich relativ einfach. Also ich sag mal, also, was heißt relativ einfach? Nein, fangen wir nicht so an, andersrum. Es ist die Frage, was du halt haben willst. Ne? Wenn es jetzt nur ein reines LA-Album ist, dann wüsste ich es zu der Zeit ehrlich gesagt nicht, weil ziemlich viele waren, also, nee, selbst auch die anderen, Bay Area zählt ja auch nicht, also dementsprechend vielleicht gar nicht so einfach. Wenn man das Ganze rauslässt und es rein musikalisch sieht, dann hätte ich tatsächlich so zwei Sachen, die ich halt geil gefunden hätte, einfach wegen, ich hätte einfach super gern Nas und Jay-Z auf Dre Beats einfach gehabt. Das ist es halt, ne? Also, weil das Album eben auch nicht so LA-ig ist, sondern so ein bisschen, wie gesagt, Dark LA und so, das hätte ich sehr geil gefunden. Ansonsten, ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht sogar auch so ein Too Short ganz cool gefunden hätte. So als Eazy-E-Verschnitt, weißt du, noch mal so ein bisschen irgendwie. Das wäre, glaube ich, ganz lustig gewesen. Ja, diverse Sachen. Ne? Ansonsten ist viel bei den Rappern, die ich halt auch zu der Zeit, die ich halt geil finde, sind vielleicht, die kommen nicht zwingend über die Größe oder über diese Macht, die dieses Album mit sich bringt.
Ja.
Ne? Also ist jetzt schon ein bisschen zu spät, aber weiß ich, werden wir auch nochmal drüber sprechen, wie sowas wie Souls of Mischief oder so. Ich liebe sie. Ich liebe sie komplett. Ja. Aber passt natürlich überhaupt nicht zu Dre. Ne? Also Dre braucht schon massive Typen irgendwie, die da was drauf machen und dann irgendwie so dieses, wir sind die Funny Posse irgendwie. Das passt dann einfach nicht. Dementsprechend, ja, also wenn ich mir jetzt einen aussuchen müsste auf der ganzen Welt, der für mich auf meinen Lieblings-Dre-Beat rappt, dann wäre es definitiv Nas.
Absolut, ne, da bin ich auch dabei. Also Nas und Jay-Z habe ich mir auch notiert. Allein, dass man nochmal so diesen kleinen East Coast, West Coast Clash aufmacht und auch gerade zu der Zeit nochmal so ein an diesen Quatsch, muss man ehrlich sagen, ne? Also Küsse, was soll das? Dann nochmal so Mittelfinger wirklich gezeigt hätte, ostentativ. Wenn ich jetzt so ein reines Wünsch dir was draus mache, dann fände ich es, ich hätte es super cool gefunden, ein Eazy-E-Feature posthum.
Ja, aber der ist ja
irgendwoher noch. Ach so. Deswegen ja posthum.
Ach so,
ne?
Also okay, ja.
Die meisten haben ja irgendwie noch keine Ahnung, 1000 Tracks irgendwo rumliegen, die halt nie veröffentlicht wurden, da irgendwie nochmal was mit drauf zu kriegen. Wäre eine nette Reminiszenz gewesen, ein Ice Cube Reunion Track, weil es gibt auch wenig Rapper, wenn du schon bei massiven Typen bist, dann ist der
Ice Cube irgendwie Ice Cube habe ich gerade tatsächlich auch ein bisschen rausgelassen, aber ob deren Situation damals, aber Ice Cube wäre natürlich Weltklasse mit Dre.
Ja, also die hatten sich ja wieder ein bisschen versöhnt, aber es hat jetzt nicht so weit gereicht, dass man da wirklich viel Musik miteinander gemacht hätte.
Ja.
Ein posthumer Tupac-Part wäre auch grandios gewesen. Ging natürlich nicht, weil Tupac Rechte alle bei Death Row und Chuck und so weiter. Und ansonsten einer, der mir dann jetzt, abgesehen von diesem völlig irrealen Wünsch dir was, wirklich noch mal gefehlt hat, wäre Warren G gewesen, weil Warren G ist Dres Stiefbruder.
Stimmt,
und Warren G ist ja auch einer, der, wenn du an G-Funk denkst, dann denkt man halt auch immer gleich an Warren G. Also warum eigentlich nicht? Also alles, was nicht alles, aber so in die Richtung Nate Dogg hätte er beim einen oder anderen Track auch sehr gut gehen können und dann noch ein bisschen rappen. Also er ist jetzt kein Sänger, nicht falsch verstehen, aber so stilistisch her, ne? Das wäre cool gewesen, aber gut, ist auch so ein geiles Album geworden.
Auf jeden Fall. Jetzt würde ich gerade mal kurz breaken. Einfach nur ob der Zeit, weil wir haben jetzt noch so eine halbe Stunde.
Ja, das kriegen wir gut hin.
Ja, genau. Da wäre jetzt die Frage tatsächlich, weil wir jetzt schon so 2:52, ne? Weil wir jetzt schon so viel über die Rap-Styles eigentlich gesprochen haben.
Ja.
Wollen wir das nochmal als separates haben? Weil ich finde, wir könnten das hier auch einfach guten Gewissens rauslassen. Weil wir einfach.
Haben wir denn überhaupt noch was übrig zum
Rap-Style? Nee, eben, deswegen, das meine ich nämlich. Weil wenn wir es jetzt nochmal aufkochen, wäre es ja blöd. Dann könnten wir jetzt lieber entspannt einfach in das Was bleibt gehen und uns dafür da ein bisschen Zeit lassen, oder?
Ja, bin ich voll dafür. Ich habe hier auch alles eigentlich.
Genau, ja, ich auch. Dass wir halt nicht ans Wiederholen kommen. Ich wollte es nochmal einwerfen. Ich mache dann direkt bei 2:53 weiter.
Mhm, genau.
Ah ja, ganz so, das können wir auch mit dem Beat auch abschließen, ne? Dann wäre ja dann sozusagen danach noch. Und jetzt kommt das Fazit, ne? So, ja, jetzt haben wir in zusammengerechnet 2,5 Stunden in den letzten 2 Wochen für euch hier dieses Album aufgearbeitet. Ich denke, es hat dir ähnlich viel Spaß gemacht wie mir, Sammo.
Mhm, aber holla.
Auf jeden Fall, ja. Und ich hoffe natürlich auch, dass das euch da draußen, den Zuhörern und Zuhörerinnen, auch viel Spaß gemacht hat. Kommen wir jetzt noch zu unserem letzten Part, der eben auch aufgrund dieses gewaltigen Albums auch ein bisschen ausführlicher ist, als es das wahrscheinlich sonst sein wird. Und zwar wollen wir jetzt für uns nochmal rekapitulieren, was dieses Album für uns persönlich bedeutet, für die Musikgeschichte, Hip-Hop etc. Und die erste Frage vielleicht an dich, warum wirst du dieses Album in Erinnerung behalten? Oder wofür steht dieses Album für dich, wenn du drüber nachdenkst?
Also die platte Antwort ist für Still DRE. Also das ist wirklich platt, weil das ist halt einfach nur ein
ja,
Song.
Klar,
aber
ja.
Allein, ne, der ist so herausragend, dass das Album da einfach mitgezogen wird. Da hätte auch sonst nur Müll drauf sein können. Wäre trotzdem irgendwie ikonisch gewesen. Aber eben vor allem auch deswegen, weil ich finde, Still DRE ist eine der ganz wenigen Platten, deren Sound irgendwie nie alt wurde. Also ich höre ja gerne ältere Sachen, auch dann irgendwie aus den 90ern und so. Und da gibt es auch vieles, wo ich sage, das klingt jetzt schon arg aus der Zeit gefallen, ne? Also wenn du ganz alte, was weiß ich jetzt, fehlt mal ein bisschen Beispiel, aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja klar, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, wenn du jetzt die NWA zum Beispiel und selbst das Straight Outta Compton Album, ne, das ist irgendwie noch so ein Klassiker und das ist manchmal auch ganz geil, so, ne? Also gerade so, ne, Fuck the Police, hier, Straight Outta Compton natürlich, ne, so die Klassiker, ja, ne, die gehen rein, aber wenn du dir die dann bewusst anhörst, denkst du dir auch so, yo, okay, machen wir mal also, nicht so.
Allein produktionstechnisch echt Katastrophe irgendwie teilweise, ne, und man kann ja noch weiter zurück in so Boogie Down Productions oder sowas, was ja, dann immer gefeiert klar. wird, kann ich mir nicht anhören, weil es klingt immer so ein bisschen, als würde einer so ein bisschen alte Dosen irgendwie zusammen scheppern und dann nochmal auf eine Trommel hauen.
Ja, klar. Ne? Grandmaster, ne? Flash etc., so die ganze New York-Schule. Das ist geil, aber es ist halt einfach nicht, also es ist aus der Zeit gefallen, wie du sagst. Das ist einfach, das ist oldschool und das ist auch wie so ein Schwarz-Weiß-Film. Ne? Man guckt den irgendwie und genießt es auch, aber aus einem ganz anderen Blickwinkel, sag ich mal, ne?
Genau, und ich meine, so war es dann auch Ende der 90er, gab es auch einige Alben, die natürlich wesentlich besser klangen als das Zeug Ende der 80er, ist klar. aber die so für ihre Zeit stehen, dass du jetzt ein bisschen denkst, puh, das ist jetzt ein bisschen angestaubt. Und das ist hier halt gar nicht so. Ich finde, natürlich klingt die Platte, ist ein Kind ihrer Zeit, das ist klar, aber sie klingt dennoch modern. Also würde die Platte jetzt rauskommen, weiß ich nicht, ob man sich besonders wundern würde. Man würde zwar sagen, ja gut, das ist jetzt nicht der aktuelle Stil, das ist jetzt kein Trap-Beat oder sowas, ja. Aber es klingt dennoch irgendwie sauber und modern. Und es wäre dann halt, man würde jetzt wahrscheinlich denken, gut, es ist jetzt halt so gewollt. Ja? Und das, finde ich, ist was Besonderes, was sehr, sehr wenige Platten schaffen, immer noch so frisch zu klingen, obwohl sie so viele Jahre auf dem Buckel haben. Dann natürlich, ja, du wolltest noch was ergänzen?
Ja, vielleicht, um einfach da rein zu grätschen, weil das ist genau das, was du sagst. Das hatte ja, eigentlich hatte ja diese Platte oder zumindest die Highlights dieser Platte hatten doch jetzt auf dem Super Bowl eigentlich eine Form von Reunion im Jahr 2022. Ja, total. Und es hat funktioniert. Ja, ja. Klar, es gibt Leute, die regen sich dann darüber auf. Ne? Ich meine, das waren ja nicht nur Leute, die da dabei waren, es war ja auch noch 50 dabei zum Beispiel, wo dann gesagt wurde, ja, der wäre ja zu dick für sein Unterhemd. Mein Gott, also ganz ehrlich, der kann dir wahrscheinlich immer noch mit dem kleinen Finger die Nase brechen und weiß ich nicht, was das dann für ein Gehate dann da irgendwie ist. Und ich weiß gar nicht, und bei Mary J. Blige saß das Kleid nicht richtig und was weiß ich was und so ein Blödsinn und keine Ahnung. Und Snoop Dogg hat sich vor der Show eingeraucht. Oh Wunder.
Ja, das war wirklich der Schock schlecht.
Ja, das wäre schlimm gewesen, wenn er das nicht gemacht hätte. So, das wäre krass. Ja. Aber man hat halt einfach gesehen, so, du kannst das noch performen. Und ganz ehrlich, ja, das sind inzwischen ganz schön alte Herren, ja, die dabei sind, also gerade Snoop und Dre, ne, die gehen halt auf die 60 zu, ne, die sind halt quasi so eher, generell, sind fast wie mein Vater, ne, und die haben das schon noch cool gemacht und du merkst schon, der Sound klappt noch. Und das, finde ich, ist krass, da hast du komplett recht mit. Und das ist echt selten, weil
das ist richtig selten,
stell dir mal Criss Cross vor, zum Beispiel heutzutage.
Oh.
Weißt du, so mit 48 oder so mit den umgedrehten Hosen und hüpfen.
Ja, die Hosen vor allem.
Das würde ja gar nicht klappen, so.
Nee, auch so ganz altes Styles of Beyond-Zeug oder sowas.
Das, ja, ja.
Ne, das ist cool und ich höre es immer noch gerne. Also ich höre es gerne, aber ich würde durchaus, oder ich wenn ich aus mir rausgehe, dann würde es mich nicht wundern, wenn dann andere sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen alt, jetzt lass mal was Neues hören. Ja, und das war übrigens, weil du es angesprochen hast, das war, finde ich, die dümmste Kritik überhaupt an dieser Halbzeitshow. Es war ja immer, ja, lass doch mal junge Künstler ran. Hier gibt's doch jetzt auch, keine Ahnung, DaBaby und Travis Scott und keine Ahnung was, jetzt musst du doch die mal, weil die Zeit von den alten Opas da ist rum. Dann denke ich mir so, ja, genau deswegen schmeißen wir auch die Beatles jetzt einfach in die Mülltonne, weil will niemand mehr hören, weil es ja alter Mist und wir haben ja jetzt was Neues. Und das ist so ein Umgang mit Musik, der nervt mich. Also natürlich, jeder neue Künstler hat auch seine Berechtigung und die sollen ihre Bühne kriegen.
Ja, aber ist ja nicht so, aber als würden sie die nicht bekommen. Ja?
Eben, wollte ich gerade sagen. Also es ist ja wirklich nicht so, als würden sie die nicht bekommen. Gerade jetzt hier Playlists, Spotify, Charts und so weiter.
Ja, das war ja halt auch einfach ein Medley. Ne? Das war ein Medley aus einer Golden Era, ne? der des West Coast LA Hip-Hops, eine Hommage an die Stadt. Und ich sag mal so, das hat doch mega funktioniert. Und es ist doch auch geil. So, du kannst mir erzählen, was du willst. Vielleicht ganz kurz noch einen Einschub. Ich habe mal geguckt, welcher der beliebteste Dre-Beat ist. Weißt du, welcher das ist?
Beat? Also ich hätte es natürlich gesagt, Still Dre.
Hätte ich auch gesagt.
Wenn du fragst, wird es nicht so sein. Ja.
Nee, überhaupt nicht. Sondern? Aber beliebteste ist tatsächlich In The Club von 50.
Ach so, und ja klar, logisch.
Ich finde den tatsächlich noch, also auch von auch auf was so 50s Diskografie angeht, gar nicht so gut im Vergleich zu anderen Sachen. Aber ganz ehrlich, selbst der Track hat da geklappt. Ja, und das ist auch cool. Ja, und die Leute kommen dahin und ganz ehrlich, die bezahlen ein irrwitziges Geld für diese Karten. Mhm. Ne? Und natürlich, ob das jetzt, ob das jetzt einem Kane oder einem Yi, wie er jetzt aktuell heißt, oder oder Jay-Z und Beyoncé, denen ist das auch egal, die haben eh Geld genug, aber trotzdem die Leute siehst, wie sie gefilmt werden und da abgehen und sich da freuen, ja, das ist einfach, das ist Weltklasse gewesen, in meinen Augen. Und wirklich großartig.
Es war großartig. Du hast ja auch schon gesehen, wie LeBron James zum Beispiel abgegangen ist. Dann kam natürlich gleich, ja, hier kann er so rumtanzen. Schau mal, wie die Situation der Lakers ist. Das fand ich auch sehr lustig.
Ja, ja.
Deswegen hockt er immer nur zu Hause und weint den ganzen Tag. So ist es halt bei Stars natürlich. Ja. Und ich meine, nächstes Jahr können wir dann ja gerne, machen wir einfach dann so ein Eisstadion da draus. Und dann hocken wir Lil Yachty, wie in seinem Video, auf so eine Eispoliermaschine. Und da kann er dann die ganze Zeit sein,
Und singen und dann freuen wir uns. Ob das dann bestimmt auch funktioniert, mal gucken. Na gut.
Ja, ach so, also ich war hier noch gar nicht fertig, weil du gesagt hast, warum es in Erinnerung bleibt. Es hat sich halt in den Gehörgang eingebrannt. Also ja. Es gibt wenige Alben, die ich so oft hören kann und die mich dann nicht nerven. Das ist ja das eine, es darf nicht alt werden, aber es darf auch nicht nerven irgendwann. Und das tut das halt nicht. Und es war halt, kennst du so, also Alben funktionieren immer dann, wenn du sie in dein Leben einbaust. So ja. Platt das jetzt klingt, ne? Aber du hast, deswegen ist es natürlich auch so, dass die Musik, das behaupte ich jetzt hier einfach ins Blaue rein, die man in der Jugend hört, beziehungsweise in der Zeit, in der man Zeit für Musik hat, so blöd es jetzt klingt, die behält man am meisten halt im Herzen und später tut man sich halt ein bisschen schwer reinzukommen, weil man einfach keine Zeit hat, da reinzukommen. Und da ist es halt so, endlose Schleifen auf dem Freiplatz, also wenn wir auf dem Freiplatz irgendwie gezockt haben, dann stand halt der Ghetto Blaster nebendran und halt 2001 drin und wenn es zu Ende war, dann halt wieder von vorn. Und das prägt sich halt ein oder so. Es hat funktioniert auf Privatpartys irgendwie, es hat beim Chillen funktioniert, beim Autofahren, es hat halt immer funktioniert. Und dementsprechend war das Album auch immer da. Und das brennt sich in die Erinnerung einfach ein. Das kann halt nicht jedes Album.
Nee, definitiv. Also ich muss dazu sagen, dass ich das ja erst deutlich später gehört habe, einfach aufgrund meines noch recht jungen Alters und auch gar keiner Hip-Hop-Affinität, so Anfang der 2000er, also es kam erst ein bisschen später. Nichtsdestotrotz ist es ein Album, was ich tatsächlich auch während des Studiums vor allen Dingen gepumpt habe wie ein Irrer und da hatte ich halt echt viel Zeit. Also das war wirklich so, das war so ja. Die Zeit, wo ich irgendwie auf der einen Seite Kohle hatte, aber keinen Stress. Das war ganz großartig. Mhm. Also da konnte man sich dann eben auch einfach mal die Zeit nehmen und mal einen ganzen Tag nur Mucke hören. Und zum anderen ist es eine der Platten, die ich tatsächlich eben auch wirklich wortwörtlich als Schallplatte besitze und dementsprechend auch ja, ein Album ist. Und das sind schon, da muss ich ganz ehrlich sagen, da selektiere ich schon ein bisschen, auch einfach, weil eine Schallplatte zu kaufen auch nicht immer ganz so billig ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kaufe ich mir jetzt nicht jeden Scheiß. Also auf Spotify kann ich mir mal irgendwie eine Playlist in 3 Tage anhören und mache die danach nie wieder an. Wenn ich was auf Platte haben will, dann sind das schon Sachen, wo ich mich hinsetze, in Ruhe auch mir das anhöre. Beziehungsweise wo ich eben weiß, okay, ich muss heute, keine Ahnung, wie Fenster putzen oder so. Dann habe ich gerne gute Musik auf Platte direkt daneben laufen, beim Kochen, sonst was. Das ist super angenehm. Und für mich macht halt eben diese Platte zum Klassiker, ne, das ist ja so ein bisschen unser Format, hier sind ja Klassiker, die wir besprechen wollen. Der Klassiker genau. Ist einfach, es ist, glaube ich, das, was Beats angeht, das Beste oder eins der besten Alben, was es gibt. Rein qualitativ. Ja. Das macht's, finde ich, aus. Und es hat einfach ein paar so krasse Banger, die einfach, es sind Evergreens, die gehen auf jede Best-of Playlist der 90er, 2000er irgendwo. Und genau das ist, finde ich, auch das, was so prägend an diesem Album ist. Für mich ist dieses Album die Schnittstelle zwischen dem 90er West Coast Sound und dem, was dann 2000 auf uns zukommt, wenn wir uns jetzt im Jahr 99 befinden. Und damit meine ich natürlich Eminem, aber ich meine auch 50 Cent, diese große, ja, Pop, ja, ist ja schon fast Populärmusik dann, die Hip-Hop da wird. Mit irgendwie so ein paar Künstlern, die auf der einen Seite natürlich krasse Rapper sind, aber das Ganze eben auch auf eine andere Art und Weise interpretieren. Es ist weit weniger rough als die 90er, sondern so ein bisschen, ich will noch nicht mal sagen angepasster. Eminem als angepasst zu bezeichnen, ist eine harte Lüge. aber, das funktioniert nicht. Aber es geht halt eben so ein bisschen von der Straße weg, mehr so in die wilden Gegenden, in das ganze weiß ich nicht, hier so Windows-Shopper-mäßig irgendwie 50 Cent, der da mit seiner G-Unit durch Monaco cruised irgendwie, also kann man von halten, was man will, aber das ist für mich, ist das der Übergang und es ist gleichermaßen ein schöner Abschluss von der Zeit und aber auch wieder ein schöner Start in eine neue Zeit. Das ist echt eine Leistung.
Das stimmt, also es schließt perfekt die 90er ab und begründet sozusagen die 2000er, hast du absolut recht. Und das passt eigentlich in beide Zeiträume gut rein. Also du kannst es sowohl in der 90er als auch in der 2000er Playlist reinpacken und es fällt nicht auf. Also es fällt nicht auf im Sinne von, es wirkt irgendwie unpassig. Das stimmt, ja. Und ich finde, also er hat halt mit dem Album das Rad absolut nicht neu erfunden, Nein. Das kann man eben nicht unterstellen, aber er hat G-Funk wirklich auf ein neues Level gehoben und es reicht, ja. So blöd es klingt. Das reicht, um absolut legendär zu sein. Wir hatten es ja in der Intro-Episode, man muss nicht immer irgendwie was komplett Neues machen. Es reicht halt, dass man das, was schon da ist, geil macht. Und das hat halt hier funktioniert. Und wie du schon gesagt hast, er hat damit Gangster-Rap über Jahre, wenn nicht gar ein komplettes Jahrzehnt, wenn man so will, geprägt. Also Break Your Neck zum Beispiel, Busta Rhymes, ist ein Drebeat, der nach exakt dem gleichen Schema funktioniert wie hier eben auch. Family Affair von Mary J. Blige, exakt das gleiche Schema. Let Me Blow Your Mind von Eve, auch genau das gleiche. In the Club hast du schon genannt. Und wir könnten jetzt noch zig andere nennen. Die waren alle Banger, die waren alle irgendwo in den Charts, aber halt nicht nach dieser 0815-Chart-Formel, sondern halt nach der Dre-Formel. Und die Dre-Formel hat sich aber dann durchgesetzt halt damit und wurde halt dann damit dann irgendwie zur Chart-Formel, wenn man so will. Und jeder wollte halt einen Dre-Beat haben. Deswegen gab ja zum Beispiel auf dem Jay-Z-Album dann später Lost Ones und so weiter verschiedene Beats. Du hast vorhin gesagt, Nas hättest du da gerne gehört. Nas hatte ja ein paar Dre-Beats tatsächlich, aber davor halt, also in den Jahren davor hauptsächlich. Genau. Und hat da immer grandios funktioniert. Also das sind immer so What-Ifs, die ich ganz gerne hätte. Was wäre denn, wenn du mal, also ich liebe ja so Alben, wo ein Producer sich um das Album kümmert und der Rapper dann halt um die Texte. Also Nas, Dr. Dre, Collabo-Album fände ich unfassbar geil. Genauso wie dieses legendäre Bun B und Static Selector-Album von vor, keine Ahnung, 3 Jahren oder sowas. Die ergänzen sich einfach so gut und hier wäre es halt auch so. Aber sei es drum, auf jeden Fall, er hat damit über Jahre halt diesen ganzen Sound geprägt und jeder wusste halt, was Sache ist. Und das schaffen halt nicht viele. Es gibt Alben, die stechen raus und nächstes Jahr sticht halt ein anderes Album raus und dann halt wieder ein anderes. Es liegt irgendwo in der Natur der Sache, ist auch in Ordnung so, aber dass der Sound bleibt, das ist selten. Und das ist halt hier so. Und ganz abgesehen davon hat er halt nebenbei noch ein paar Künstler halt hochgeschossen. Also wir hatten es vorhin schon, dass Eminem halt schon davor und damit auch Exhibit nochmal eine Push gegeben für Restless. Nate Dogg hat in den Jahren drauf auch nochmal ein anderes Standing gehabt als davor. Das unterstelle ich jetzt hier einfach, aber ich glaube, es war tatsächlich auch so. Und Kanye West hat ja Explosive, tatsächlich ausgerechnet den Song Explosive, als sein Spirit Animal sozusagen benannt und hat gesagt, er hat nach diesem Song hat er seine komplette Mischung aus Soul und harten Beats und so weiter kreiert, also seinen Sound an Explosive ausgerichtet. Und das erkennt man jetzt vielleicht bei Donda nicht mehr zwingend oder gar nicht mehr. lassen wir es. Auf jeden Fall in seinen ersten Alben, aber da gab es schon einige so Anklänge, wo man das so ein bisschen raushören kann, wenn man es denn will. Und das ist ja immerhin auch was. Also wenn du Kanye West zu seinem Lebenswerk inspiriert hast, dann hast du auf jeden Fall was geschafft.
Definitiv. Ich finde auch, das ist ein ganz schöner Abschluss, zu sagen, wenn wir das jetzt hier das Album zusammenfassend betrachten, als die Inspiration für Kanye Wests Schaffen, das ist doch gar nicht verkehrt.
Hammer, mehr brauchst du eigentlich nicht sagen. Ne? Ich meine, bei allem, was ich jetzt an Kanye West gerade kacke finde, musikalisch, so viel geile Sachen hat er aber dennoch gemacht. Vorher, das kann man ihm ja nicht nehmen und will ich auch gar nicht. Guter Abschluss.
Gut. Dann kommt jetzt wieder Beat, ne? Und dann machen wir die Verabschiedung.
Genau.
308. 08, genau. Hab ich auch. Perfekt.
Ich kann auch ganz kurz hier zum Release-Radar, weil da kamen ja gerade ein paar geile Alben raus, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, die nenne ich nur.
Genau, machen wir jetzt so. Also, ja, ich würde auch gar nicht so, kannst du einfach sagen, machen wir dann beide. Ich sage erstmal, ich würde beim Release-Radar erstmal sagen, was so, also was jetzt bei uns ansteht, was als nächstes kommt. Und dann würde ich zu dir übergeben, so, ne, was hast du noch was du unseren, unseren Hörern und Hörerinnen noch mit auf den Weg geben willst? Es muss ja nicht nur das, ich werde irgendwas anderes mir noch überlegen, aber machen wir.
Genau. Und die nächste Platte ist ja dann Midnight Marauders.
Ne? Genau, das kannst du dann,
kannst du auch ankündigen.
Ja, stimmt, das ist ja dann. Nee, wobei, das überlasse ich dir, weil du die ja mitbringst. Ne, das ist dann ja, dann machen wir das doch so. Und dann kannst du ja wieder zu mir rüberschießen mit, hast du noch was du gerne loswerden möchtest, können wir ja hin und her dann immer schieben, ne?
Genau.
Okay. Ja, mit diesem Wort zum Sonntag beenden wir jetzt hier unsere erste, direkt Doppelfolge. Also fast 3 Stunden hier geballtes, weiß ich nicht, Wissen rumnörden, rumschwadronieren, rumlabern. Das, glaube ich, kann jeder für sich selbst einordnen über 2001 von Dr. Dre. Nur vielleicht schon mal als Disclaimer, es wird nicht jede Folge eine Doppelfolge. Es werden nicht immer so krasse Alben besprochen. Das haben wir auch schon in der einleitenden Folge in unserem Teaser erzählt. Es gibt natürlich auch einfach mal Künstler oder Künstlerinnen, die nicht so ein krass gut aufgearbeitetes Album haben. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ne? Über dieses Album gab es auch einfach super viel herauszufinden. Und wenn euch das interessiert, ganz ehrlich, wenn ihr noch mehr wissen wollt, googelt es einfach. Da kommen 5000 Sachen. Also es gibt bestimmt noch Dinge, die wir nicht gesagt haben. Aber nichtsdestotrotz soll es natürlich auch um andere Sachen gehen. Und ja, das Album habe ich mir ja ausgesucht. Also ich habe mir sozusagen die ersten beiden Folgen, habe ich mich da so ein bisschen reingeschlichen. Das ist, normalerweise wollen wir das immer abwechselnd machen. Aber dann wechseln wir jetzt den Tonus und Sammo, du bist dann sozusagen für unsere dritte Folge, aber für die zweite richtige Episode. Was hast du dir ausgesucht? Was bringst du mir und vor allen Dingen den Hörern und Hörerinnen mit?
Ja, ich habe ja so eine Vorliebe für den klassischen Boom-Bap-Sound. Das ist ja, glaube ich, auch schon so ein bisschen durchgeklungen. Und ich habe jetzt hier einfach mal so ein bisschen gewühlt und mich dabei so in der Native Tongues-Bewegung bedient. Und wer sticht da natürlich heraus? A Tribe Called Quest, ganz klar. Übrigens, diese Woche kam raus, also jetzt, wo wir hier aufgenommen haben, das neue Album von Five Dog, Forever. Leider auch schon seit ein paar Jahren verstorben, allerdings hat er vor seinem Tod noch Album aufgenommen und das wurde jetzt eben veröffentlicht. Ziemlich geil, kann ich nur empfehlen. Und sozusagen erinnert an Five Dog, an seine besseren Zeiten, das ist jetzt vielleicht ein schräger Vergleich. Aber wie auch immer, kommen wir dann auf A Tribe Called Quest und da ist er wieder ein bisschen schwierig zu sagen, welches Album pickt man dann eigentlich raus, ne? Also muss man auch dazu sagen, wenn ein Interpret mehrere geile Alben hat, heißt das nicht, dass wir dann nicht irgendwann auch nochmal ein zweites Album von einem Interpreten besprechen. Aber ich habe mich jetzt hier entschieden für Midnight Marauders, weil es ist das dritte Album von A Tribe Called Quest und ich finde, für meinen persönlichen Geschmack ist es wirklich Peak A Tribe Called Quest. Und da gibt es auf jeden Fall einiges zu besprechen, da freue ich mich schon richtig drauf.
Ja, ich mich auch. A Tribe Called Quest definitiv auch. Vielleicht eine Gruppe, die auch zumindest in Europa oder in Deutschland ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Also ich kenne durchaus viele Leute, die da gar keine, die gar nicht kennen. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich nicht, sag ich mal, mit Anfang, Mitte 20 angefangen hätte, mich da so komplett reinzunerden in dieses Thema und irgendwann irgendwie auch nur Sachen gesucht habe, die absolut anti-Mainstream sind, einfach nur, weil ich es konnte, würde ich sie wahrscheinlich auch nicht kennen. Genau, du hast gerade schon gesagt, du hast gerade schon deine Empfehlung ausgesprochen. Ich habe auch noch eine kleine Empfehlung an euch. Und zwar haben wir heute schon darüber gesprochen, dass wir diese Posse Representer gerne mögen. Und leider hat das ja jetzt, in unseren Augen war das jetzt bei der Dre-Platte nicht so ganz gelungen. Welcher Song richtig geil ist, der ist inzwischen auch schon, glaube ich, 10, 12 Jahre alt oder so, ist definitiv Brick Squad von Waka Flocka Flame. ohne Witz, das ist wirklich geil. Das ist, eine Version ist auf YouTube, man müsste die mal suchen. Da sind einfach so 10 undergroundige Rapper irgendwie aus, vor allen Dingen aus dem Dirty South, aber auch LA, New York und so. Und ganz ehrlich, das ist in den letzten Jahren eines der Lieder gewesen, das ich tatsächlich doch mit relativer Regelmäßigkeit echt gehört habe, weil genau dieser wir sind die Crew, so, ne, das fehlt mir so ein bisschen. Das gibt's einfach aktuell kaum noch. Ja. Und feiere ich sehr, wenn ihr auf sowas Bock habt und dem eine Chance gebt. Also ich weiß, der Rapper ist jetzt nicht zwingend der Beste, hat auch nicht den besten Leumund, aber das ist echt cool. Also empfehle ich euch, wenn ihr Bock habt, hört mal rein. Das ist wirklich ganz witzig.
Ja, das ist auf jeden Fall eine geile, also ich, ne, wir hatten ja da schon mal drüber gesprochen, da habe ich schon mal reingehört und ich musste echt schmunzeln, also ich finde es eigentlich ganz cool. Und jetzt gerade ganz aktuell noch, um es hier abzurunden, es kam ja ein neues Cypress Hill Album raus, Back in Black. Ich finde es geil, es ist komplett von Black Milk produziert und der Sound ist einfach passig für Cypress Hill. Also wer es jetzt nicht mitgekriegt hat, kann ich nur empfehlen, hört mal rein. Am 25.03., das liegt von unserem Aufnahmetermin aus, jetzt noch ein bisschen in der Zukunft, kommt das neue und erste Mount Westmore-Album raus. Also Snoop Dogg, Too Short, Ice Cube und E-40 als Supergroup sozusagen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe ein bisschen die Angst oder die Befürchtung, dass das Enttäuschungspotenzial sehr hoch ist, weil es ist immer so, finde ich, beim Thema Supergroups, da muss man immer so ein bisschen stutzen, weil meistens kommt dann irgendwie Mist bei rum. Aber es wäre natürlich sehr geil, wenn da ein geiles Album rauskommen würde. Und ansonsten wollte ich unbedingt nochmal hier bei deutschem Hip-Hop euch ans Herz legen, das neue Audio 88 und Yasin-Album Back im Game Volume 1. Ich finde es geil, weil ich einfach alles geil finde von Audio 88 und Yasin. Und man muss ja auch mal deutschen Hip-Hop loben, wenn er denn was Vernünftiges hervorbringt, was nicht allzu oft der Fall ist in letzter Zeit, habe ich zumindest so einen Eindruck. Deswegen hier meine Tipps
Ja.
sozusagen von aktueller Musik.
Dann knall ich für noch was Aktuelleres raus, was jetzt auch nicht mehr so ganz aktuell ist, aber erst ein paar Monate alt, wenn wir beim deutschen Rap sind und sogar bei Trap, da bin ich ja ansonsten sehr kritisch. Das aktuelle Rin-Album Kleinstadt finde ich sehr gelungen. Das ist tatsächlich auch wieder so ein Ding, das kommt über die Komposition und auch was, wo man mal so ein Interview nebenher sich mal anhören sollte. Dann macht das nämlich noch ein bisschen mehr Bock, weil einfach das ein super diverser, interessanter Typ ist einfach, der total auf dem Boden geblieben ist und so eine ganz verrückte Attitude einfach hat, so zwischen, ich weiß nicht, so ein bisschen slawischen Wurzeln, dann aber auch baden-württembergischer Kleinstadt, dem Hass auf Berlin und viele Menschen und dann aber wiederum so eine total abgedrehte, trashige Trap-Rap-Nummer, der teilweise super gut und schnell rappen kann, auf der anderen Seite auch so ein paar Trap-Dinger hat, wo du denkst so, oi, ja, Junge, komm mal aus dem Puschen irgendwie. Aber dieses Gesamtding ist einfach ein geiles Kunstwerk, wenn man dann checkt, dass das ein totaler 0815-Dude ist, der
Ja.
ist es wirklich noch mal geiler. Also kann ich euch auch nur ans Herz legen.
Boah, werde ich mal reinhören. Habe ich gar nicht auf dem Schirm, aber werde ich machen.
Kann ich auch verstehen, wenn man das, wenn das nicht immer so direkt kommt. Bei mir war es wirklich so, dass ich einen Podcast mit Linda Zervakis und ihm gehört habe und dann dachte, okay, krass, vielleicht höre ich noch mal rein. Ich habe den seit Jahren nicht gehört gehabt und dachte mir dann so, echt, okay, cool. Ne? Und dann habe ich noch ein Interview gesehen mit ihm und Felix Lobrecht, glaube ich. Und dann hatte ich mir gedacht, okay, ja, da habe ich Bock drauf. Und wenn man dann im positiven Vibe dann geht, macht es auf jeden Fall Spaß. Also zumindest von meiner Warte aus. Also ihr merkt, wir hören nicht nur Musik von 60-Jährigen. Manche sind auch erst 30 oder weiß nicht, Ende 20 leider. Also
Die jungen Hüpfer sozusagen.
genau, das sollte man auf jeden Fall noch sagen. Okay,
Sehr gut.
ansonsten, Sammo, vielen, vielen Dank für deine geballte Expertise, sowohl heute als auch in der letzten Woche. Ich würde mal sagen, wir haben hier eine krasse Doppelfolge an den Start gebracht.
Ja, ich freue mich, dass wir überhaupt jetzt endlich mal was an den Start gebracht haben, weil wir hatten ja kleine Verzögerungen mit drin irgendwie entgegen unserem Plan, aber es ist geil, dass es jetzt geklappt hat. Macht echt
Genau,
Spaß.
definitiv. Und genau, wir hören uns dann wieder in einer Woche. Und das ist jetzt
Yep.
tatsächlich, weil eben durch die Doppelfolge jetzt unser Tonus von alle 2 Wochen gebrochen ist. Ansonsten, danach ist es sehr wahrscheinlich, dass wir uns dann erst in 2 Wochen wieder hören. Also vielleicht das als Disclaimer, dass ihr da schon Bescheid wisst. Es wird in Zukunft bei uns noch diverse Spotify-Playlists etc. geben. Darauf werden wir euch dann aufmerksam machen, wenn wir selber ein bisschen mehr drin sind. Wir sind gerade noch so ein bisschen in der Vorproduktionsphase. Das werdet ihr dann mitbekommen, wenn ihr reinhört, dass das Ganze jetzt schon vor 1, 2, 3 Wochen alt ist. Und ansonsten, ganz ehrlich, wenn es euch gefällt, spread the word. Ne? Also der Klassiker,
Ja.
es wäre super geil, wenn ihr einfach Leuten, die ihr kennt, die Bock auf Hip-Hop haben, das Ganze empfehlt. Wenn wir würden hier schon gerne natürlich auch eine Community aufbauen, mit der wir dann eben auch über Hip-Hop quatschen können, uns austauschen können. Ne? Es soll ja eben auch einfach ein Hobby sein, das wir dann gerne auch sozusagen über die sozialen Medien irgendwie weitertragen. Genau, soziale Medien ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Wir haben dann natürlich, wir haben einen Social-Media-Auftritt, ganz klar. Und dann hatten wir auch schon in der ersten Folge drüber gesprochen. Sammo auf Twitter, ich auf Instagram. Ihr findet uns unter The Definition Pod. Richtig?
Ja, ich muss reingrätschen. Bei Twitter unter @definitionpod, also nur
Ja.
definitionpod. Bei Instagram unter thedefinitionpod. Das liegt einfach nur daran, dass der eine Name halt nicht mehr verfügbar war beim einen und der andere Name nicht mehr beim anderen. Und deswegen ist es leider nicht ganz parallel. Bei Facebook übrigens auch @definitionpod, so wie bei Twitter. Allerdings Facebook wird nur Instagram gespiegelt sein. Also ihr könnt uns gerne erreichen, ihr könnt gerne kommentieren, ihr könnt uns auch gerne schreiben. Ihr werdet immer Antworten kriegen. Wir achten da auch drauf, aber den Content sozusagen, den ihr auf Facebook kriegt, das ist einfach der, also was heißt einfach, das ist der Instagram-Content, den man halt komfortablerweise einfach rüberspiegeln kann.
Genau, und ihr werdet dann eben auch entweder schon Inhalte gesehen haben oder es werden Inhalte auf euch zukommen. Das hängt ein bisschen davon ab, wann wir jetzt hier genau an den Start gehen. Auf jeden Fall wäre es natürlich wie immer schön. Likes, Meinungen, Kommentare, Fragen, wie immer. Also beteiligt euch gerne an allem. Ja, wie ich gerade sagte, spread the word. Guckt einfach, dass wenn ihr Leute habt, die das interessieren könnte, erzählt ihnen davon. Da hätten wir wirklich Bock drauf. Wir machen das Ganze hier natürlich nicht aus monetären Gründen, sondern das ist einfach eine Sache, die uns Spaß macht und es wäre einfach schön, das mit möglichst vielen Leuten zu teilen. Und ansonsten ganz ehrlich, schön, dass ihr dabei wart bei unserer ersten Riesenfolge sozusagen, die sich über eine ganze Woche erstreckt hat. Und ja, dann bis zum nächsten Mal bei A Tribe Called Quest. Ciao, Sammo, ich freue mich schon.
Ja, ich mich auch. Hau rein, Marius, und euch da draußen. Bis dann.